Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Hallo, Henna.
Hallo, Christian, und ebenso. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer.
Es ist wieder Technikzeit.
Mhm.
Und heute geht's wieder um ein ganz großes Thema. Da freue ich mich schon richtig drauf. Wir besprechen eine der ganz großen frühen Spielkonsolen, nämlich das Atari. Ja, da geht's schon los. Wie nennen wir das Ding eigentlich?
Ich würde es VCS nennen, denn so ist es auf den Markt gekommen.
Ah.
VCS steht für Video Computer System. Das ist einfach kürzer als der spätere Name, den es dann angenommen hat, nämlich Atari 2600.
Ja, guck, und ich würde es Atari 2600 nennen, weil ich glaube, dass das der Begriff ist, unter dem es hierzulande vermutlich die meisten Leute kennen. Und immerhin hat es den größeren Teil seiner doch beachtlichen Lebenszeit unter diesem Namen verbracht.
Das stimmt alles, aber der Name ist so lang ausgesprochen, da wird diese Folge 4 Stunden lang, wenn wir jedes Mal 2600 sagen. Aber ganz egal, wie wir das Ding nennen, wir meinen immer das Gleiche.
Ja, es kann gut sein, das schicke ich jetzt schon mal voraus, dass wir in dieser Episode austauschbar vom VCS oder vom 2600 reden. Es ist das gleiche Ding, nur unter anderem Namen. Das hat übrigens den Namen gewechselt zwischenzeitlich im Dezember 1982, also 5 Jahre nach seiner Markteinführung. In erster Linie deswegen, weil in diesem Jahr Atari den Nachfolger rausgebracht hat, den Atari 5200. Und um dann das anzugleichen, wurde der Vorgänger dann in 2600 umbenannt und das war einfach die Herstellernummer CX2600 hieß das Ding von Anfang an, wurde aber halt als VCS vermarktet und später dann unter dieser Nummer.
Unter welchem Namen hast du es denn damals kennengelernt oder hattest du damals überhaupt so ein Gerät?
Ich hatte nie eines, aber ich habe ja ganz viel meiner ersten Spielerfahrungen bei einem Schulfreund gemacht, dem Michael, und der hatte ein 2600 und zwar schon in der Junior-Variante. Also ich kenne die ursprünglichen Modelle gar nicht mehr, sondern das war schon das 86er-Modell, ist das, glaube ich, ne, wo das rauskam, der Junior. Also ich meine, kann natürlich das Gleiche wie die vorherigen, aber darauf habe ich meine VCS-Spielerfahrung gemacht. 2600 Spielerfahrung gemacht. Entschuldigung.
Aha, da geht's schon los. Ja, ich hatte die erste Berührung mit dieser Konsole auch unter dem Namen 2600, mit dem letzten Modell, den 2600 Junior, wie so viele wahrscheinlich. Die wurde ja auch ewig gebaut.
Ich glaube auch. War dann auch günstig.
Ja, es war tatsächlich auch meine allererste eigene Spielkonsole. Ich bin ja, genau wie du, immer schon eher der Computerspieler gewesen. Alles, was eine Tastatur hat und ein Monitor, wurde von mir zum Spielen benutzt oder missbraucht. Insofern hatte ich in meiner Jugend nie eine eigene Spielkonsole, auch keinen eigenen Gameboy. Das änderte sich dann Anfang des Jahres 97, müsste es gewesen sein. Da kam ich ins Gespräch mit einem Computerhändler und im Laufe dieses Gesprächs stellte sich heraus, dass er auf Lager noch mehrere Kisten voller original verpackter Atari 2600 Junior Konsolen liegen hatte.
Wow.
Die hatte er also nicht im Angebot, die hat er nicht verkauft, die wurden da vergessen bis zu diesem Moment.
Das ist ja ein Schatz.
Ja, da hat er auch ein Exemplar hervorgeholt und mir verkauft. Und dann hat er es nominell wieder ins Sortiment aufgenommen. Und damit war das meine allererste Konsole.
Und weißt du noch, was da für ein Spiel gebundelt war? War da überhaupt eins dabei?
Ich meine, dass es Asteroids war, aber ich bin da nicht mehr sicher. Die sehen ja auch alle gleich aus, die 2600-Spiele. Das war jedenfalls auch meine damalige Wahrnehmung. Deswegen habe ich die Konsole auch ganz schnell wieder verschenkt. Ich meine, 97 kam Quake 2 raus. Ja, da brauchte ich sowas nicht. Und erst 20 Jahre später habe ich mir dann wieder eine gekauft. Diesmal allerdings gebraucht. Damals die neue 97 habe ich für 10 Mark gekauft und diese gebrauchte dann für 10 Euro. Das heißt, da gab es schon eine erhebliche Wertsteigerung.
Nicht schlecht. Wenn du sie bis heute aufgehoben hättest, zumal original verpackt, dann könnte es sein, dass sie vielleicht schon 20 Euro wert wäre.
Oh ja, original verpackt ist sie leider nicht. Da wurde auch dran rumgeschraubt. Aber eine noch viel persönlichere Beziehung zu dieser Konsole als wir beide, Christian, hat der Gunnar. Und der wollte auch mal seine persönliche Beziehung beschreiben, die er zu dieser Konsole hat. Die geht etwas weiter zurück als unsere Erfahrung mit der Konsole. Lassen wir ihn doch einmal kurz selbst zu Wort kommen und diese Beziehung beschreiben.
Wir sind im Jahr 1983. Das ist das Jahr, ihr wisst schon, die Grünen kommen erstmals in den Bundestag, der Stern kauft die Hitler-Tagebücher, AIDS wird entdeckt, Microsoft kündigt Windows 1.0 an. Und ich habe Konfirmation. Das ist nicht ganz selbstverständlich. Ein paar Wochen vorher hatte der Pastor im Konfirmandenunterricht noch gedroht, ich sei auf einem gefährlichen Weg und vielleicht gar nicht konfirmationsfähig. weil ich in meinem jugendlichen Leichtsinn Gedanken geäußert hatte, die vielleicht auf einen nicht allzu festen Glauben schließen ließen. Ich habe mich dann weiterer Wortmeldungen zum Thema enthalten. Ich wollte ja die Konfirmation nicht verpassen. Die war ein Riesenereignis und ein Geldregen für Kinder aus reichen Familien vor allem oder aus großen Familien. Pünktlich zum Fest trudelten dann dutzende Briefe ein mit Glückwunschkarten drin, dazu 10-Mark-Scheine oder 20er oder 50er, wenn man zufällig mit dem örtlichen Bauunternehmer verwandt war. Kinder aus meiner Klasse sahnten über 1000 Mark ab, einer gar 1500. Bei mir waren es Mai 300. Weniger Verwandte, keine Bauunternehmer dabei, naja. Aber aus heiterem Himmel schenkten mir Tante Christa und Onkel Wolfgang eine exotische Videospielmaschine, ein Atari VCS. Es war damals um die 400 Mark wert. 2-3 Spiele waren auch dabei, glaube ich. Und ich weiß gar nicht mehr, wo ich den Fernseher her hatte. Ich bin eigentlich sicher, dass ich damals keinen hatte, aber irgendwo musste hergekommen sein. Vielleicht war es ein schwarz-weißes Altgerät von einem Nachbarn. Und damit ging alles los. Ich saß stundenlang vor dem Bildschirm und spielte. Das Fieber war geweckt. Das klingt jetzt alles ein bisschen dramatisch, aber wenn man bedenkt, wie sehr Games mein Leben geprägt haben und noch prägen, dann ist dieser Anfang schon irgendwie magisch. Onkel Wolfgang hat mich damals vielleicht so auf die Flugbahn gesetzt, hat einen vielleicht entscheidenden Anreiz gesetzt für meine Reise. Ich habe ihm da, glaube ich, nie für gedankt. Also fürs Geschenk schon, klar, aber nie hinterher so für den Impuls für mein Leben. Also Onkel Wolfgang, Tante Christa, falls ihr das hier hört, vielen Dank. Das hat mehr bewirkt, als ich, glaube ich, klar war.
Sehr gut, da kann ich mir richtig vorstellen, wie Gunnar jetzt an unseren Lippen hängt, den Notizblock im Anschlag und den Bleistift und sich eifrig Notizen macht, was er alles hinterher nachzutragen hat. Ich freue mich schon auf die Korrekturfolge von Gunnar. Schauen wir mal, ob wir ihm alle Ehre machen heute.
Ja.
Das VCS bzw. das Atari 2600, da sind wir ja jetzt wirklich in der Frühgeschichte des Spielens, wobei das ja nach der offiziellen Zählung die zweite Generation der Computerspiele und Computerspielekonsolen ist. Das heißt, es gab vorher noch eine erste Generation und damit wir adäquat einsteigen können in unser Thema, müssen wir zumindest mal grob nochmal skizzieren, wie diese Vorgeschichte der Konsolen und des digitalen Spielens aussieht und vor allen Dingen auch ganz kurz die Geschichte der Firma Atari. Anna, magst du uns da einmal schnell durchführen?
Aber gerne. Die Geschichte von Atari beginnt im Jahr 1943. Da wird nämlich ein Herr geboren namens Nolan Bushnell. Den werden wir heute Abend noch häufiger nennen wahrscheinlich. Der stammt aus dem US-Bundesstaat Utah. Der studiert dort auch Elektrotechnik und Wirtschaft und zieht dann irgendwann mit seiner Familie nach Kalifornien und beginnt dort als Ingenieur zu arbeiten bei einer Firma namens Ampex. Die Firma gibt's immer noch. Die war damals vor allem Hersteller von Tonbandgeräten, glaube ich. Und dort lernt er auch einen Herrn kennen, einen anderen Ingenieur, der mit ihm das Büro teilt. Und diese beiden, die denken sich in ihrer Freizeit etwas aus. Die gründen eine Kooperation zusammen, unabhängig von ihrem Arbeitgeber Ampex. Noch kein eigenes Unternehmen, das kommt dann später. Erstmal nur eine Kooperation und die nennen sie Syzygy. Was ein cooler Name ist, finde ich.
Wenn man es so gesprochen hört, ja, wenn man es geschrieben sieht, dann rätselt man da ein bisschen, wie das wohl ausgesprochen wird.
Ja, da sind sehr viele Ys drin.
Ja, allerdings.
Das ist ein astronomischer Begriff. Das steht irgendwie für eine bestimmte Konstellation von Himmelskörpern. Also auf dem Papier ganz cool, aber ja, wirklich schwer auszusprechen. Sie verlassen dann bald Ampex und unter dem Namen Syzygy bauen sie dann bald für einen anderen Hersteller, für einen Automatenhersteller namens Nutting, ein Gerät. Und zwar das erste kommerzielle Videospiel der Geschichte. Computer Space heißt das, von 1971. Da steckt allerdings überhaupt kein Computer drin, außer im Namen. Das ist eine dedizierte Maschine. Da sind ganz einfache Logik-Schaltkreise und so analoge Bauteile drin, die man auch in einem Fernseher findet. Natürlich ein bisschen komplexer als ein Fernseher und eben interaktiv. Man kann das Geschehen auf dem Bildschirm steuern, aber ein richtiger Computer ist das noch nicht. Das ist ein einfaches Weltraum-Ballerspiel und das kann man dann eben in einer Bar oder wo auch immer so ein Münzautomat steht, spielen, wenn man eine Münze einwirft. Das tun allerdings nicht allzu viele Menschen, denn das Spiel ist ein bisschen kompliziert. Das ist seiner Zeit voraus. Die Menschen wissen mit diesem neuen Medium noch nichts anzufangen. Die brauchen was Einfacheres für den Einstieg. Und so floppt dieses Computer Space oder ist zumindest kein großer Erfolg. Bushnell und sein Kollege, die verlassen dann auch Nutting bald wieder Und jetzt steigen sie aber voll ein in diesen gerade entstandenen Videospielemarkt. Sie gründen jetzt auch eine richtige Firma, die nennen sie allerdings dann doch nicht CCG, wie ihre Kooperation bislang heißt. Der Name ist nämlich erstaunlicherweise schon vergeben. Ich glaube, für irgendeinen Handwerksbetrieb. Und diese Firma, die sie dann gründen, die heißt Atari. Das ist ein Begriff aus ihrem gemeinsamen Lieblingsbrettspiel Go, das sie wohl auch während der Arbeitszeit gern mal spielen. Dann holen sie noch einen weiteren Herrn dazu, auch von Ampex. Dieses Ampex muss eine erstaunliche Talentschmiede gewesen sein. Das ist der Al Elkhorn, das ist ein junger Ingenieur. Und der baut für die beiden einen neuen Videospielautomaten zusammen, nach der Idee von Nolan Bushnell oder zumindest nach seiner Vorgabe. Und das ist erheblich einfacher als dieses Computer Space. Das ist ein einfaches Tennisspiel oder vielleicht eher Tischtennisspiel. Jedenfalls zwei Schläger, die einen Ball hin und her schlagen. Und das heißt Pong. Und für diejenigen, die nicht wissen, was Pong ist, gibt es die? Ich glaube, Pong brauchen wir nicht zu erklären.
Ich glaube auch.
Aber wir können ja kurz mal reinhören, wie das Spiel damals klang. Da kommt die Erinnerung zurück, glaube ich.
Dramatische Soundkulisse.
Ja, und das ganz ohne richtigen Soundchip. Ja, das war schon eine Ingenieursmeisterleistung von dem Al Elkhorn. Und auch spielmechanisch richtig ausgefuchst für so ein simples Spiel. Und das funktioniert dann auch wesentlich besser als Computer Space. Das wird ein richtiger Erfolg. Das Pong oder der Pong-Automat kommt im Dezember 72 auf den Markt und wird ein großer Erfolg, anders als Computer Space. Wie immer in dieser Branche inspiriert dieser Erfolg auch Nachahmer. Es erscheinen also Klongeräte. Alle wollen von diesem neuen Elektro-Tischtennis-Hype profitieren. Und um am Markt führend zu bleiben, veröffentlicht Atari dann sehr schnell Ableger, Vierspieler-Varianten, Einzelspieler-Varianten. Denn das Original Pong ist ein reines Zweispielerspiel. Komplexere Spiele kommen auch bald dazu. 1973 kommt Space Race und 74 Tank und weitere. Dann ist diese junge Branche des Automaten-Videospiels schon im vollen Gange. Es bleibt aber nicht bei den Videospielen in den Spielhallen und in den Bars. 1974 kommen dann auch erste Heimgeräte raus. Es gibt zu der Zeit schon richtige Spielkonsolen. Die allererste ist die Odyssey von Magnavox, aber die ist technisch noch sehr schlicht, um nicht zu sagen primitiv. Und jetzt, 1974, kommen von Pong inspirierte Heimgeräte raus, die also keine austauschbaren Spiele haben, wie wir es heute von Konsolen kennen und wie es VCS das dann auch ermöglicht. Sondern das sind Einzelspielgeräte. Die können nichts weiter als Pong in einigen Varianten abspielen, sonst gar nichts. Und das erste dieser Pong-inspirierten Heimgeräte von 1974 ist Video Action. Das kostet 500 US-Dollar, weil das wohl recht aufwendig ist, diese Schaltkreise in so ein kleines Gerät für den heimischen Fernseher zu stopfen. Und die allermeisten dieser Geräte, die floppen dann auch. Trotzdem erkennt Atari das Potenzial und 1974 beginnen sie dann auch mit der Arbeit an einer eigenen, offiziellen Pong-Heimversion. Aber statt diese ganzen Schaltkreise da, wie die Konkurrenz das macht, in ein kleines Gerät für zu Hause zu stecken, bauen sie einen eigenen Chip dafür. Das ist wesentlich effizienter. Der Chip ist natürlich viel kleiner als diese ganzen separaten, dedizierten Schaltkreise. Und erleichtert auch die Massenfertigung und auch die Kosten sinken dadurch in der Massenfertigung, auch wenn das zunächst mal etwas mehr Aufwand in der Entwicklung ist. Aber das Ergebnis ist immer noch kein richtiger Computer. Wir sind immer noch bei dedizierten Maschinen, die nichts weiter können als diesen einen Zweck, Pong-Spiele ermöglichen. Und dieses Heim-Pong, wie ich es mal nennen will, so heißt es nicht offiziell, das heißt einfach nur Pong, aber diese Heim-Version von Pong kommt 1975 auf den Markt. Zunächst exklusiv in der Kaufhauskette Sears. Und zwar nicht in der Spielzeugabteilung, interessanterweise, sondern in der Sportartikelabteilung. Glaubt man gar nicht, aber Videospiele gelten damals offensichtlich noch irgendwie als Sport. Kostet 100 US-Dollar, das sind inflationsbereinigt heute ungefähr 450 Euro. Ein Happen Geld für eine Konsole, die nur ein Spiel beherrscht. Aber das ist ein großer Erfolg. Bei Sears gehen also noch im Jahr 75 ungefähr 150.000 Stück an den Mann. Und dann passiert wieder das Gleiche, wie vorher schon in den Spielhallen. Es kommen Klone auf den Markt. Über 100 Klone allerhand Pong-inspirierte Geräte für zu Hause, die auch jetzt alle auf einen einzelnen Chip setzen und nicht so wie diese ersten Exemplare noch auf komplexe Schaltkreise. die also dem Atari-Gerät in nichts nachstehen, die ähnlich klein sind, teilweise auch noch wesentlich günstiger. Da kommen auch welche von Nintendo zum Beispiel und von Commodore. Weiß man heute gar nicht mehr. Das waren deren Anfänge auf dem Videospielemarkt. Und 1976 spielen all diese Heimgeräte, also 90% Pong-Klone, in den USA alleine ungefähr 150 Millionen US-Dollar ein und damit das Dreifache dessen, was die Arcade-Geräte einspielen. Zumindest was sie den Herstellern einspielen. Denn das eigentliche Geld bei diesen Münzautomaten, das machen deren Betreiber. Also die Spielhallenbesitzer, die Barbesitzer, die so ein Gerät in ihren Räumen unterbringen, die machen das große Geld damit, weil die Leute da jede Menge Münzen reinstecken. Aber die Hersteller von diesen Geräten, die verkaufen das eben nur einmal für 1000 US-Dollar ungefähr oder ein bisschen mehr. Und dann haben die nichts weiter von den Einnahmen. Also für eine Firma wie Atari ist das Heimgerätegeschäft besonders attraktiv, weil sie damit alle Einnahmen für sich behalten können.
Und so wird es nach der Veröffentlichung dieser Heimversion von Pong 1975 Zeit für eine neue Konsole, für eine ganz neue Konsole, denn diese ewigen Pong-Derivate kann bald schon keiner mehr sehen.
Diese Flut an Pong-Heimkonsolen und Derivaten von Pong, die da in der zweiten Hälfte der 70er losbricht, die wird für Atari auch noch ein Problem sein. Die Geister, die sie da gerufen haben, die werden sie noch plagen, aber dazu kommen wir dann später. Jetzt sind wir erst bei diesem Punkt, den du gesagt hast, also Pong ist jetzt durch, die nächste Heimkonsole müsste her. Und in der Zwischenzeit hat Atari ja schon weitere Spiele in der Spielhalle, die aber noch nicht unbedingt ihren Weg ins Wohnzimmer gefunden haben. Und jetzt springen wir mal kurz zurück und fragen uns, wo kommen diese Spiele denn eigentlich her? So den klassischen Spieldesigner, also diese Positionsbezeichnung oder dieses Selbstverständnis, das gibt es zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Das sind alles Ingenieure, das sind alles Elektrotechniker, die da arbeiten. Und du hast vorhin schon gesagt, diese Firma Ampex, die scheint eine richtige Talentschmiede zu sein, denn da kommen nicht nur Norton Bushnell und seine Atari-Mitstreiter her, sondern auch zwei andere Ingenieure, nämlich Steve Mayer und Larry Emmons, die verlassen Ampex 1973 und gründen ihr eigenes Ingenieurbüro. Cyan Engineering nennen sie das. Zuerst wollen sie eigentlich Videoaufzeichnungsgeräte machen, aber hören sich auch bei ihren alten Kollegen, also auch bei Atari, nach Aufträgen um. Und Atari kann ganz gut gerade Leute brauchen, die für sie Spiele entwickeln. Denn Atari selbst hat alle Hände voll damit zu tun, Automaten zu entwickeln. Die Produktion läuft da auf Hochdruck. Pong ist ein riesiger Hit. Die kommen überhaupt nicht dahinterher, die Automaten überhaupt herzustellen. Und Cyan wird also beauftragt, Spiele zu machen. Erstmal auch Varianten von Pong, eine ferngesteuerte Pong-Variante für Fernseher, die in Bars aufgehangen sind zum Beispiel, dass man da gemütlich im Stuhl lümmeln kann, während man das spielt, anstatt dass man da an einem Automaten stehen muss. Und Cyan macht das so gut, dass Atari sie bald auch kauft. Also dieses externe Ingenieurbüro wird dann quasi die Entwicklungsabteilung. Cyan stellt auch neue Leute ein. Einer davon, den wir auch heute mehrmals erwähnen werden, ist Ron Milner. Was Cyan macht, das sind also erstmal weiter Arcade-Spieler. Zum Beispiel das erste Rennspiel überhaupt, das in die Spielhallen kommt. Grand Track 10 heißt es. Also wenn wir heutzutage an Rennspiele denken, dann stellen wir uns sowas vor wie Gran Turismo oder sowas. Also etwas, wo man ein Auto von hinten sieht und rast über Strecken. Das ist viel zu aufwendig für damalige Konsolen. Das sieht man von oben, einen gewundenen Rennkurs auf dem Bildschirm und ein paar Punkte, die ein Auto darstellen sollen. Also das ist alles krudeste Technik, aber es ist ein eindrucksvolles Spiel für das Jahr 1974, wo das rauskommt. Also wie gesagt, es sind also schon diverse weitere Spiele in der Spielhalle und nun ist also die Frage für Atari bzw. für Cyan, wie bringen wir die denn jetzt nach Hause auf eine neue Heimkonsole?
Genau, es kursieren da auch einige Namen von Spielen, die in der Spielhalle Erfolg hatten und die jetzt nach Hause gebracht werden sollen, also als Nachfolgekonsole für Pong oder die diversen Pong-Derivate. Auch Atari selbst veröffentlicht ja haufenweise Pong-Heimkonsolen, ja nicht nur die eine. Und die Titel, die da immer wieder genannt werden, sind Tank, wenig überraschend, ein Panzerspiel, aber auch nicht First Person oder so. Das ist alles in der Draufsicht. Man steuert da einen winzig kleinen Panzer, der gegen einen anderen winzig kleinen Panzer kämpft. Oder Jet Fighter, offensichtlich irgendwas mit Kampfflugzeugen. Das sind die Namen, die kursieren und die Atari wohl auch fallen lässt gegenüber Cyan und sagt hier, findet mal eine Lösung, um aus solchen Spielen und weiteren, die Erfolg hatten in den Spielhallen, um daraus Heimkonsolen zu machen. Die Ingenieure bei Xi'an, die machen sich an die Arbeit und stoßen dabei aber auf ein Problem, denn diese Pong-Nachfolgespiele wie Tank und Jet Fighter und die anderen Grand Track, die sind technisch wesentlich anspruchsvoller als das alte Pong. Das sind ja, wie gesagt, immer noch keine Computer, die da drin stecken, keine Prozessoren, da läuft keine Software drauf, das sind richtige dedizierte Maschinen mit einzelnen Schaltkreisen für jede einzelne Funktion. Und so etwas ist schon aufwendig in der Produktion, wenn man es in ein riesiges Arcade-Automatengehäuse steckt. Aber sowas in eine kleine Heimkonsole zu packen, das war ja schon im Falle von Pong relativ schwierig. Also das ist ein riesiger Aufwand. Diese Spiele sind nun mal wesentlich komplexer als das kleine Pong.
Du hattest doch den Ron Milner interviewt, ihn auch gefragt, ob das stimmt, dass die Zahl, die kolportiert wird für die Entwicklung von so einem dedizierten Automaten damals, $100,000 sind.
Ganz genau. Das ist die ungefähre Summe, die man investieren muss, um einen eigenen Chip zu entwickeln. Ja, wir sagten ja, die ursprünglichen Automaten, das waren dedizierte Schaltkreise, da waren also keine richtigen Chips drin. Und die passen eben nur bedingt in ein kleines Heimgerätegehäuse. Wenn man jetzt aber wie bei dem Pong-Heimgerät einen eigenen Chip entwickeln will, der diese Funktionalität in sich vereint, dann kostet das pro Chip und damit auch pro Spiel jedes Mal $100,000. Und das ist eine beträchtliche Summe. Das ist ja immerhin das ein oder andere Jahr her. Also das ginge heute in die Millionen wahrscheinlich.
Ja.
Außerdem stellt sich natürlich die Frage, wollen denn die Kunden da draußen, die das Ganze kaufen sollen, für jedes einzelne neue Spiel, was auf den Markt kommt, eine eigene Konsole kaufen? Dann haben die ja bald 20 Konsolen zu Hause stehen. Dann kannst ja auch nur eine davon an deinen Fernseher anschließen. Das wird ganz schön voll. So stelle ich mir das Wohnzimmer von Fabian vor. Aber die allermeisten Menschen, die akzeptieren das wohl nicht. Und so hat der Steve Meyer, also einer der beiden Gründer von Xi'an, eine rettende Idee, eine ganz neue Art von Spielkonsole, die nicht nur ein einziges Spiel darstellen kann, sondern mehrere. Und das erreicht sie mit einem echten Mikroprozessor. Also mit dem, was auch in einem Computer steckt. Die ersten Heimcomputer oder PCs, wie auch immer man sie nennen will, Mikrocomputer kommen ja zu dieser Zeit gerade raus. Und solch einen Prozessor will er auch in eine Konsole setzen. Damit wäre diese Konsole programmierbar. Das heißt, wenn ein neues Spiel rauskommt, ganz egal, ob es jetzt Tank ist oder Jet Fighter oder irgendwas völlig Neues, Pong 2, dann braucht man keinen neuen Chip zu entwickeln, keine neuen Schaltkreise zu verlegen. Du brauchst nur ein kleines bisschen Code. So wie wir es vom Computer kennen, also nur ein bisschen Software, ein paar Zeilen Code, die man dann auf irgendeinem Trägermedium, zum Beispiel auf einem ROM-Chip oder auf einer Kassette oder wie auch immer, ausliefern kann und schon hätte man ein neues Spiel auf der gleichen Technik. Das ist natürlich aus heutiger Sicht ziemlich naheliegend, aus damaliger aber doch recht neu.
Das ist revolutionär, würde ich sagen. Es gibt ja damals einen eigenen Begriff für diese Art von Konsolen, nämlich Programmable Consoles, also programmierbare Konsolen, um sie abzugrenzen von den dedizierten Spielkonsolen, die eben nicht programmierbar sind, die ein einziges Spiel können oder Varianten von Spielen, aber sonst nichts. Also diese Idee ist hervorragend. Sie ist auch nicht ganz neu. Es gab zum Beispiel einen Flipper von Bally, der hieß Delta Queen, der hatte einen Intel 4004 drin. Oder auch ein Panzerspiel in den Arcades mit einer Motorola 6800 CPU. Das Problem ist nur, diese Prozessoren dieser Zeit, der frühen 70er, die sind teuer. So ein 6800er Prozessor zum Beispiel, der kostet $300. Damals in 1970ern US-Dollar. Also das wären weit über 1000 US-Dollar heute. Das ist also völlig unmöglich, das in der Heimkonsole einzubauen und die noch für einen vernünftigen Preis in den Markt zu stellen. Das heißt, es braucht erstmal auch einen Fortschritt im Bereich der Prozessortechnologie. Und das kommt dann 1975.
Ganz genau. Also diese Idee einer CPU-basierten Heim-Videospielkonsole, die ist schon etwas älter. Darüber denken die Xi'an-Ingenieure schon länger nach. Aber wie du schon sagst, es ist einfach nicht umsetzbar, weil diese Prozessoren, diese brandneue, heiße Technik viel zu teuer ist für so ein kleines Heimunterhaltungsgerät. Und das ändert sich eben im Jahr 1975, genauer im September 1975. Da wird nämlich ein neuer Prozessor vorgestellt von einer Firma namens MOS Technology oder MOS Technology. Diese Firma gibt es schon länger, aber sie haben ein paar neue Mitarbeiter, die erst vor kurzem da angeheuert haben, die ehemals bei Motorola gearbeitet haben, unter anderem an dem besagten 6800 Prozessor. Und diese ehemaligen Motorola-Leute, die entwickeln jetzt bei MOS Technology einen neuen Prozessor, der an den 6800 angelehnt ist, aber ihm überlegen sein soll. Der soll tatsächlich etwas schneller sein als das Original und trotzdem erheblich billiger. Und das gelingt ihnen auch. Und das Ergebnis stellen sie dann vor im September 1975 auf einer Messe, auf der Westcon Elektronikmesse in San Francisco, den 6502-Prozessor. Und der soll tatsächlich in der Massenproduktion, wenn man größere Stückzahlen abnimmt, 5 US-Dollar kosten. Ja, wir erinnern uns, der 6800 von Motorola, also ein Konkurrent mit vergleichbaren Spezifikationen, das sind ganz einfache 8-Bit-Prozessoren damals noch, kostet 300 und dieser hier soll 5 kosten.
Klingt gut.
Würde ich auch sagen. Und man kann auf dieser Messe sogar schon erste Exemplare kaufen, beziehungsweise davor. Ich glaube, auf der Messe selbst darf man die nicht verkaufen. Die werden dann in einem nahegelegenen Hotel oder je nachdem, welcher Quelle man glaubt, auch auf dem Parkplatz davor verscherbelt an Interessierte. Testmuster für 25 US-Dollar pro Stück. Da greifen viele Nerds und Ingenieure dieser Zeit zu, unter anderem auch der Ron Milner. Wie gesagt, das ist einer der Ingenieure von Cyan, den ich ja auch interviewen konnte. Der kauft sich einen, aber er ist auch nicht der Einzige, denn Steve Wozniak zum Beispiel, der kauft sich auch einen. Der steht da mit dem Ron Milner in der Schlange, holt sich seinen eigenen Prozessor ab und baut auf der Basis dann den Apple I. Das ist aber eine andere Geschichte, die erzählen wir ein anderes Mal. Und damit hat Cyan die Lösung gefunden für ihren Plan einer CPU-basierten Heimvideospielkonsole. Sie treten dann noch auf der Messe in Verhandlung mit MOS Technology und einigen sich schließlich darauf, dass MOS Technology den Prozessor für dieses neue Heim-Videospielkonsolengerät liefert. Allerdings nicht genau den Chip, der hier vorgestellt wurde, den 6502, sondern den 6507. Das ist eine Variante davon, die ein bisschen langsamer ist, aber dadurch auch günstiger und immer noch schnell genug, um eine Konsole damit zu betreiben. Das sind ja relativ simple Spiele, die da nur dargestellt werden sollen. Und damit kann das Projekt losgehen.
Genau, damit bauen die sich jetzt erstmal einen Prototypen für so eine programmierbare Heimkonsole. Das heißt noch nicht Atari 2600 an dieser Stelle oder auch noch nicht VCS, sondern es trägt den Codenamen Stella, dieser Prototyp. Das wird von Atari also finanziert und die stellen auch weitere Ingenieure noch dafür ein. Die nennen wir auch noch kurz, weil die Namen erstens bekannt sind, auch noch wichtig werden, nämlich Jay Miner und Joe DeCure. Die beiden sind später auch bei der Entwicklung des Amiga maßgeblich beteiligt. Die sind also schon erfahren mit Chipdesign und stoßen dann zu Cyan bzw. zu Atari, um auch an diesem Stella-Prototypen mitzuarbeiten. Und das Wichtige jetzt auch für, dann wenn wir später in die Technik von dem Atari 2600 einsteigen, ist, welche Rahmenvorgaben Atari dafür setzt. Und zwar zum einen ist das mal eine Kostenvorgabe. Die Maschine soll nämlich, wenn sie dann in den Handel kommt, auf keinen Fall mehr als 200 US-Dollar kosten. Also den Käufer. Wenn ich Ende der 70er in den Laden gehe und möchte ein Atari 2600 kaufen, maximal 200 Dollar. Und zwar ist der Vergleich dazu ein typischer Kassettenrekorder dieser Zeit. Auf diesem Niveau soll diese Konsole verkauft werden. Was, glaube ich, aber noch relevanter ist für die Ingenieure, ist, dass die Produktionskosten für das einzelne Gerät in Massenproduktion nicht mehr als ein Drittel davon betragen dürfen, also maximal 67 Dollar. Und dann ist auch noch relevant etwas, was du vorhin schon gesagt hast, dass es nämlich auch Referenztitel dafür gibt, was die Konsole denn eigentlich können soll. Was soll die eigentlich abspielen können? Zum einen sagt Atari, die muss immer noch Pong darstellen können. Ja, das ist mal eine Minimalanforderung, aber das eigentliche Referenzspiel ist das von dir vorhin schon erwähnte Tank. Das ist also ein Spielhallenspiel aus den frühen 70ern, in dem man mit diesen zwei Panzern durch ein bildschirmgroßes, ja, Labyrinth ist fast das falsche Wort, durch so eine Umgebung mit Hindernissen fährt und sich gegenseitig beschießt. Das ist ein Zweispielerspiel. Und das sind die Vorgaben. Diese also doch einigermaßen günstig zu bauende Konsole, die muss Tank darstellen können. Und natürlich tendenziell auch noch andere Spiele, aber das ist der Referenztitel.
Das ist möglich, weil neben diesem Prozessor noch zwei weitere Chips verbaut werden. Einer stammt wie die CPU von MOS Technology. Das ist ein Hilfschip, der sich um Controller-Eingaben kümmert und den Arbeitsspeicher enthält. Der zweite ist der Grafik- und Soundchip. Der ist das wahre Herzstück des VCS. Der ist nicht zugekauft, sondern ein eigenes Design. Der Prototyp für den Chip, das ist noch ein Haufen dedizierter Schaltkreise, gestaltet von Ron Milner bei Cyan. Der wird dann bei Atari von Joe DeCure und Jay Miner in einen Mikrochip überführt.
Und wie heißt er, Henna?
Dieser Chip, den sie da bauen, heißt Television Interface Adapter, TIA. Nennen wir ihn TIA?
Ja, ich würde auch sagen, wir nennen ihn TIA. Das klingt schön, gefällt mir.
Okay. Ja, nun läuft also die Arbeit an dieser neuen Atari-Konsole, die nach wie vor unter dem Codenamen Stella entsteht, läuft die Arbeit daran bei Cyan und bei Atari parallel. Das ist ein ziemlich spaßiger Prozess, so beschreibt der Joe DeCure das zumindest. Der sagt, das sei ein spaßig und stimulierender und ganz intensiver Prozess gewesen. Und er sagt, bei mehreren Gelegenheiten, der gibt sehr viele und sehr gerne Interviews, unter anderem auch mir, aber er sagte an anderer Stelle, ich war erstaunt darüber, dass man mich für diese Arbeit bezahlte. Es machte so viel Spaß, ich hätte mir vorstellen können, selbst dafür zu bezahlen.
Das ist auch was, was man nur mit 40 Jahren Abstand sagt und nicht in dem Moment.
Wahrscheinlich, ja. Die haben also jede Menge Spaß dabei. Die entwickeln ja auch nicht nur diesen Chip und die Konsole rundherum. Die entwickeln ja auch schon erste Spiele. Wie du schon sagst, das ist vor allem die Aufgabe von Ingenieuren und nicht von eigenen Spieledesignern. Und der Joe DeCure, der entwickelt auch ein Testprogramm für diese Konsole. Und daraus wird nachher auch ein kommerzieller Titel, nämlich Video Olympics mit diversen Pong-Varianten. Das ist aber erstmal nur eine Spielerei, um die Konsole zu testen, die da entsteht. Wir sind jetzt also im Jahre 1975, Ende 75, als dieses Projekt richtig losgeht. 1976 ist es dann in vollem Gange. Und im Jahr 1976 passiert noch etwas, da kommt nämlich ein Konkurrent auf den Markt. Atari ist also mit dieser Idee einer CPU-basierten Spielkonsole für zu Hause nicht der erste Player auf dem Markt. Der erste ist auch nicht diese erwähnte Odyssey-Konsole mit den ganz primitiven Spielen. Die basiert ja auch noch nicht auf einer CPU, sondern die erste CPU-Konsole ist das Fairchild Channel F. Und das F steht für Fun, also Kanal Spaß. Was ein sehr seltsamer Name ist, zumal das Gerät in der Entwicklung noch Video Entertainment System heißt, was wesentlich besser gewesen wäre. Aber gut, dieses Channel F kommt im November 76 raus, hat eine eigene Fairchild-CPU, einen Prozessor, der heißt F8 und hat auch austauschbare Spielmodule. Denn das ist auch ein ganz wesentlicher Bestandteil dieses Konzepts. Irgendwoher müssen ja die Spiele kommen. Und da gibt es mehrere Möglichkeiten. Wie gesagt, man kann die Spiele über einen ROM-Chip ergänzen später, die man auf ein Modul lötet. Und dann steckt man dieses Modul in die Konsole und spielt so das Spiel ab. Oder man schließt ein Laufwerk an. Ein Diskettenlaufwerk ist damals noch nicht so verbreitet, aber zum Beispiel ein Kassettenlaufwerk wäre durchaus auch eine Möglichkeit gewesen. Der Joe DeCure sagte auch, das hätten sie durchaus in Erwägung gezogen. Also die Spiele anstelle eines ROM-Chips auf einem Steckmodul auf Kassetten zu verkaufen. Bei Computern funktioniert das ja auch. Aber sie nehmen davon dann Abstand. Sie entscheiden sich für diese ROM-Chip-Variante und damit für die Steckmodule, wie wir sie dann in den 80ern bei allen Konsolen sehen. Und das Channel F macht das genauso. Und das, sagt Joe DeCure, das validierte unsere Entscheidung. Aber beide, Joe DeCure und der Ron Milner, die es also beide an dem Stella-Prototyp bauen, die haben mir gegenüber versichert, sie wussten überhaupt nichts von diesem Fairchild-System, als sie mit Stella angefangen haben. Ende 76 dann natürlich schon, ja, da kommt dieses Channel F-Gerät ja schon auf den Markt. Und wie gesagt, validiert ihre Entscheidung zu dieser ROM-basierten Technik. Aber vorher wussten sie nichts davon. Die sind also unabhängig davon auf diese Idee gekommen. Wahrscheinlich lag diese Idee einer CPU-basierten Spielkonsole damals einfach in der Luft. Und dieses Channel F kommt also Ende 76 auf den Markt für 170 US-Dollar. Das ist inflationsbereinigt heute ungefähr 700 Euro. Da sind zwei Spiele direkt eingebaut, vier weitere liegen bei und man kann weitere Spielmodule eben mit ROM-Chips für 20 US-Dollar jeweils kaufen. Das sind ungefähr 90 Euro. Anders als diese ganz, ganz frühe primitive Odyssey-Konsole kann das Channel F auch schon Farbgrafik darstellen und es kann Ton ausgeben. Das ist also recht fortschrittlich für die Zeit. Und die Spiele sind auch recht, ja, das Spektrum ist ziemlich breit. Pong-Varianten gibt's natürlich auch, auch wenn sie nicht Pong heißen, sondern Hockey oder so. Es gibt auch Kartenspiele, es gibt Action-Titel. Da ist eigentlich alles dabei. Trotzdem ist diese Konsole des Channel F kein großer Erfolg. Ich bin sicher, das liegt am Namen. Kann aber nicht nur am Namen gelegen haben, denn das Gerät kommt auch in Deutschland auf den Markt und daher kennen das vielleicht auch einige. Hierzulande hieß es nämlich Videoplay von der Firma Saba oder auch Telematch Prozessor, seltsamer Name, oder von Nordmende Color Teleplay. Also die hatten gleich drei Lizenznehmer für den deutschen Markt. Aber das hilft alles nichts. Diese Channel F-Konsole ist kein sehr großer Erfolg. Weltweit werden nicht allzu viele Exemplare verkauft. Bis 83 wird sie produziert und ungefähr 350.000 Exemplare werden verkauft. Wir sehen nachher, wenn wir zum VCS kommen, dass das keine allzu große Zahl ist.
Ja, wobei für die Zeit, also ich meine, gut, die 350.000 sind ja insgesamt auf die Lebenszeit des Channel F, aber das VCS ist am Anfang ja auch kein Erfolg. Also das kommt dann erst mit ein paar Jahren Abstand und vielleicht, wenn Fairchild ein bisschen länger durchgehalten hätte mit der Konsole, vielleicht hätten sie auch noch den Turnaround geschafft. Aber das ist jetzt pure Spekulation. Das Entscheidende ist, das VCS ist also in dieser zweiten Generation der programmierbaren Konsolen gar nicht das erste, sondern wir haben das Channel F vorher, wir haben auch noch eine andere Konsole, RCA Studio 2, völlig obskur. Pures Ding kam aber auch vorher raus im Januar 1977. Die verkauft nur 60.000 Stück, also das ist wirklich unter ferner Liefen. Atari läuft sich jetzt also auch warm. Im September 1977 wird das VCS ja dann rauskommen, aber vorher passiert nochmal was anderes während der Entwicklung von diesem Stella-Prototypen, und zwar wird Atari verkauft. Weil der schon vorhin erwähnte Grand Track 10 Automat, dieses erste Rennspiel, das ist zwar ein erfolgreiches Spiel in den Spielhallen, aber Atari hat sich da ein bisschen verkalkuliert und zahlt am Anfang mit jedem verkauften Automaten drauf. Also die Herstellungskosten sind teurer als die Verkaufskosten, und das beschert Atari dann 1974 schwere Verluste. Und das ist auch insofern ein Problem, weil Atari dann einfach nicht das Geld hat, um neue Projekte zu finanzieren, insbesondere die Stella-Konsole zu finanzieren, die da ja gerade im Anlaufen ist. Also das heißt, es muss frisches Kapital her, und deswegen sucht Nolan Bushnell dann ab 1975 Käufer und findet auch einen in Warner Communications. Das ist ein Unterhaltungskonzern, denen gehört zum Beispiel das Filmstudio Warner Bros. Oder Warner Music, und die suchen neue Geschäftsfelder.
Und DC Comics, ganz wichtig. Batman.
Und um weiter zu expandieren, suchen die also neue Medienfelder, und da kommen ihnen die Videospiele gerade recht. Und deswegen kauft Warner dann Atari für 28 Millionen US-Dollar. Das wären heute inflationsbereinigt ungefähr 125 Millionen für diese junge Firma. Ein ordentlicher Preis. Nolan Bushnell gehört 50% der Firma. Das heißt, der ist da an der Stelle schon ein gemachter Mann. Bleibt aber weiterhin der Geschäftsführer davon. Erstmal, er wird da nicht allzu lange bleiben, aber zumindest für den Moment bleibt er da noch. Und das Gute ist an dieser ganzen Geschichte, dass Warner das Geld locker setzt. Also vor allen Dingen für Stella. Insgesamt investiert Warner 120 Millionen in neue Projekte. Also auch in Arcade-Automaten und nicht nur in das Stella-Projekt. Aber da fließt auch ordentlich Geld rein. Aber das heißt auch, dass Atari jetzt kein Startup mehr ist, sondern zu einem großen Konzern gehört. Atari war damals bekannt dafür, dass es eine sehr laxe Firmenkultur hatte, dass da also auch schon mal Cannabis geraucht wurde und die Umgangssprache sehr, ja, robust war, sagen wir mal. Und das ändert sich dann schnell. Bushnell ist auch nicht so richtig einverstanden damit, wohin Warner möchte mit Atari. Man streitet sich und trennt sich dann auch ein paar Jahre später. 1978, da steigt Bushnell dann aus, da ist also diese Ära vorbei und ein neuer Präsident wird eingestellt, Ray Kassar. Wir erwähnen das an dieser Stelle, weil das für das weitere Schicksal des Atari 2600 durchaus noch relevant ist. Also der Name Ray Kassar wird später dann auch nochmal auftauchen. Aber dieser Führungswechsel, das passiert zu dem Zeitpunkt, wo das VCS, wie es am Anfang heißt, schon auf dem Markt ist. Nämlich im September 1977, da wird es gelauncht.
Ganz genau. Der Bushnell und der Kassar, der von Warner quasi von oben eingesetzt wird, um die Atari-Sparte zu führen, die arbeiten ja zeitweise auch zusammen oder müssen zusammenarbeiten, bevor der Bushnell dann irgendwann geht. Aber die passen einfach überhaupt nicht zusammen. Das sind so allen Beschreibungen nach, die man finden kann, komplette Gegensätze. Es sind völlig unterschiedliche Charaktere. Der Bushnell ist so der geniale Tüftler, der Visionär mit einem Gespür für das, was die Leute wollen, aber auch ein Freigeist, ein Lebemann, wie du schon sagst, da wird gerne mal Cannabis geraucht und der hält auch Meetings im Whirlpool ab. Und der Kassar, der ist der komplette Gegensatz, der ist der klassische BWL-Nadelstreifenträger, also ein sehr stringenter, ein strenger Mensch, der auf die Zahlen guckt und für diese Art von Firmenkultur überhaupt nichts übrig hat. Und das passt einfach gar nicht, die können nicht zusammenarbeiten. Und der Bushnell hat auch ganz schnell keine Lust mehr. Das geht auch aus den Berichten recht deutlich hervor. dass der überhaupt nicht mehr kooperativ ist zum Schluss und monatelang seinem Büro fernbleibt und praktisch gar nichts mehr tut für Atari, sich anderen Hobbys hingibt. Der hat ja auch genug Geld bei diesem Verkauf verdient, der muss gar nicht mehr arbeiten und das tut er dann auch nicht. Also das kann ja durchaus manchmal fruchtbar sein, wenn so zwei ganz gegensätzliche Charaktere zusammenarbeiten, wenn sie sich gut ergänzen, so wie bei Steve Jobs und Steve Wozniak zum Beispiel bei Apple oder Lott und Schmidt oder so. Aber ich denke, wenn sowas funktioniert, dann wächst so eine Beziehung organisch. Die entwickelt sich von selbst, da finden sich zwei Leute. Und das ist hier nicht der Fall. Der Bushnell ist schon da und der Kassar wird von oben eingesetzt und das geht komplett schief. Und so sind wir Bushnell dann eben los. Und der hat fortan nichts mehr zu sagen. Der bereut es allerdings relativ schnell. Heute gibt er immer noch sehr viele Interviews und der hat irgendwann mal gesagt, Atari zu verkaufen an Warner und damit auch an den Kassar zu übergeben, das sei der größte Fehler, den er je gemacht hätte. Und Atari wäre heute immer noch eine Riesennummer und ein großes Unternehmen in dieser Branche, wenn er nicht verkauft hätte. Aber die Frage ist, wenn er nicht verkauft hätte, woher wäre das Geld gekommen für Stella oder für die Konsole, die aus Stella erwächst? Denn ja, wir haben es ja schon gesagt vorhin, das Gerät heißt ja dann, wenn es auf den Markt kommt, nicht mehr Stella, sondern Video Computer System oder VCS oder wie andere sagen, 2600. Und dann ist es da.
Ja, das 2600. Weißt du was? Ich mache das jetzt einfach chronologisch. Immer dann, wenn es noch das VCS ist, sage ich VCS. Wenn es das 2600 ist, sage ich 2600. Aber gut, also September 1977, da steht es in den Läden. Je nach Quelle kostet es entweder 199 oder 190 Dollar. Also es ist auf jeden Fall das Ziel erreicht, dass das unter 200 im Markt steht. Und das, was die Käufer dann da bekommen, ist also die Konsole an sich. Mit dabei sind außerdem zwei Joysticks und auch zwei Paddles, also Drehknöpfe. Das ist ja der klassische Controller, mit dem Pong-Automaten und Videospielkonsolen damals gesteuert werden. Nicht mit einem Joystick, sondern mit so einem Drehregler. Und ein Spiel ist mit gebundelt. Das ist am Anfang Combat. Das ist also im Prinzip die Heimkonsolen-Variante von diesem Tank, das ja das Vorbild war.
Ja, mit ein paar zusätzlichen Spielvarianten. Also da ist nicht nur das Tank drin, sondern diverse andere Kampfspiele auch noch.
Genau.
Das ist allerdings das beiliegende Spiel in der Atari-Version, denn diese Konsole erscheint ja auch noch bei Sears. Das ist diese Kaufhauskette, die das Pong anfangs exklusiv im Angebot hatte. Und bei Sears erscheint das ganze Gerät auch noch als Sears Home Video Arcade. Und die einzelnen Spiele heißen da Sears Telegames. Und die legen ein anderes Spiel bei, nämlich dieses Video Olympics, was da allerdings wiederum Pong Sports heißt. Es ist kompliziert, aber auf die Spiele kommen wir nachher noch genauer zu sprechen.
Ja, ist aber trotzdem gut, dass du sagst, weil das sind ja die beiden zentralen Titel für diese Konsole. Die kann Pong und die kann Tank, ja, unter anderen Namen jeweils. Aber das waren genau die Spezifikationen und genau das kann sie. Das ist gleichzeitig limitierend, aber setzt auch Kreativität frei für spätere Spiele. Das werden wir dann alles noch erzählen. Aber das, was die Käufer aus der Packung heben, das ist erstmal ein ganz ordentlicher Brummer. Das ist so ein Plastikgehäuse mit Holzoptik vorne dran. Das ist kein richtiges Holz. Das ist, ich schätze mal, so eine Art Laminat oder gefärbtes Plastik. Sieht aber so aus, als ob da ein Holzstreifen wäre. Der Rest ist schwarz. Und das hat eine Art Aufbau obendrauf. Eine Art Trublerone ist da oben drauf gesetzt, in der verschiedene Kippschalter dran sind und der Modulschacht. Das ist ungefähr 35 cm breit und 23 cm tief. Also das hat so eine ähnliche Größe wie so ein Teil eines Hi-Fi-Decks und hat ordentliches Gewicht, dieses Ding. Das kommt allerdings nicht unbedingt von dem, was da drin ist an Technik. Wir machen es mal kurz auf, gedanklich, dann kann ich das schildern. Denn wenn man dieses Case aufschraubt und reinguckt, dann stellt man fest, das ist zur Hälfte leer. Das ist also mindestens doppelt so groß, als es sein müsste. Vor allen Dingen ist sehr auffällig, dass da links und rechts unten Lücken sind, wo es so aussieht, als ob da etwas hätte sein sollen. Und da hätte auch tatsächlich etwas sein sollen. Da war nämlich ursprünglich vorgesehen, dass das Lautsprecher enthält, Stereo-Lautsprecher, einer links, einer rechts. Das waren die dafür vorgesehenen Plätze. Aber das wurde dann aus Kostengründen relativ spät in der Entwicklung durch Monotonausgabe über den Fernseher ersetzt. Das heißt, die Konsole macht dann das, was heutzutage alle modernen Konsolen machen. Das lässt es über den Fernseher ausgeben. Das war aber nochmal eine Kostensparmaßnahme. Wie gesagt, sonst hätten sie vermutlich die 200-Dollar-Grenze gerissen.
Das Pong hatte noch einen eigenen Lautsprecher und das Channel F auch zum Beispiel.
Genau, das war durchaus noch gang und gäbe damals. Und nominell ist es ja durchaus auch eine qualitative Reduzierung, weil das Signal, das dann an den Fernseher geht, ist wie gesagt Mono und nicht mehr Stereo. Aber damit ist also schon Platz im Gehäuse frei geworden. Warum ist es trotzdem einigermaßen schwer? Zum einen, weil Atari da ein recht dickes Plastik verwendet hat für das Gehäuse, also das allein wiegt schon was, aber vor allen Dingen ist da eine große Stahlblechbox im Inneren, die um die Hauptplatine geschraubt ist. Das ist ein Strahlungsschutz gegen elektromagnetische Interferenzen. Die muss man also erstmal abheben, um die eigentliche Platine zu sehen. Und das Interessante an diesem ursprünglichen VCS, an dieser ursprünglichen VCS Gestaltung dieser Platine ist, dass die da schräg drin steht. Denn wenn man sich nochmal an diesen Toblerone-artigen Aufbau erinnert, da sind ja die Schalter schräg dran. Ja, also die sind nicht, wie man das heutzutage an der Konsole erwarten würde, irgendwo in einem rechten Winkel eingebaut, sondern eben in so einem schrägen Winkel. Und dementsprechend ist die Platine, auf deren diese Schalter angebracht sind, da auch schräg verbaut, in ungefähr einem 30-Grad-Winkel. Das ist einigermaßen ungewöhnlich. Vor allen Dingen steckt man ja auch das Modul in den Modulschacht nicht gerade ein, zumindest nicht in diesem ersten VCS-Modell. In der Junior-Variante später wird das geändert, da ist es dann flach. Aber auch hier steckst du das Modul schräg in die Konsole rein und auch noch mit dem Bild nach hinten. Also wenn du da dein Combat reinsteckst, da ist auf dem Modul selbst ist so ein Bildchen drauf und der Name des Spiels, aber das musst du so einstecken, dass es von dir weg zeigt, was eine sehr seltsame Entscheidung ist. Jedenfalls ist die eigentliche Hauptplatine, auf der die drei Chips drauf sind, nicht schräg eingebaut, sondern die liegt gerade drin und da ist auch der Modulschacht drauf. Und damit man das Modul aber dann schräg einstecken kann, ist der Modulschacht auch in einem Winkel angebracht. Es ist auf jeden Fall ein sehr kurioses Design, weil da auf einmal Dinge schräg stehen müssen, damit es alles nach außen entsprechend zugänglich ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Die eigentliche Hauptplatine ist vergleichsweise kompakt aufgebaut. Wir haben ja in unserer letzten Folge über so eine typische CGA-Karte gesprochen, die dann Jahre später auf den Markt kommen wird und die ist ja voll gepflastert mit integrierten Schaltkreisen. Das hier ist auf den ersten Blick erstmal ganz einfach. Da sind drei große Chips drauf. Das eine ist der schon erwähnte Prozessor, der MOS 6507. Dann haben wir den TIA, den Television Interface Adapter. Das ist im Endeffekt die Grafikkarte oder der Grafikchip von diesem Ding. Und das dritte, der von dir schon angesprochene Hilfschip, das ist der Speicherverwaltungschip, auf dem auch der RAM-Speicher drauf ist.
Ja, der hat aber auch einen hübschen Namen, ne? Also wenn wir schon TIA sagen, dann müssen wir auch PIA sagen. Der heißt nämlich Peripheral Interface Adapter.
Passen zusammen, das sind die Zwillingschips, genau. Da sind die 128 Byte RAM drauf, die diese Konsole zu bieten hat.
128 Byte wohlgemerkt, da ist kein Präfix, kein Kilo oder Mega oder Giga, 128 Byte. Das entspricht, um sich das mal deutlich zu machen, ungefähr in einem typischen Word-Dokument, wenn ich Word starte und ein leeres Dokument beginne, mit Schriftgröße 11, ungefähr anderthalb Zeilen Text. Das ist alles. Aber es ist gar nicht mal so wenig, denn das Channel F hat nur 64 Byte.
Ein Byte ist ja eine Zahl zwischen 0 und 255 in so einer 8-Bit-Architektur. Das heißt, in diesen Arbeitsspeicher passen 128 Zahlen. Dann ist er voll.
Ganz genau. Und das NES kommt dann ein paar Jahre später erst raus, aber das hat schon 2 Kilobyte RAM und die Heimcomputer C64 und Co., die gehen ja nochmal wesentlich höher. Also 128 Byte RAM, damit muss diese Konsole auskommen. Es gibt allerdings einige Spielmodule später, die ein bisschen mehr RAM ergänzen. Das passiert beim NES auch. Super Mario Bros. 3 macht das, glaube ich. Und das beginnt diese Tradition schon beim VCS. Was es auf dieser Platine nicht gibt, das ist auf den ersten Blick ein bisschen überraschend, ist ein ROM-Chip. Denn das ist ja eigentlich zu erwarten bei einem Computer oder computerartigen Gerät, egal ob das jetzt eine Konsole ist oder ein Smartphone oder ein PC oder ein Heimcomputer. Selbst wenn ich kein Spiel einlege, kein Modul, keine Kassette, keine Diskette, irgendetwas kann das Gerät trotzdem machen. Der PC startet das BIOS, da kann ich auch ein paar grundlegende Dinge einstellen. Oder ein integriertes Basic, wie beim C64 oder so. Aber beim VCS gibt es sowas nicht. Da ist kein ROM-Chip. Das Gerät ist komplett dumm. Es hat keinerlei eigene Daten, auf die es zurückgreifen kann. Alles, was an Programmcode laden kann, steckt immer auf dem Spielmodul, das man erst hinzufügen muss. Also ich kann die Konsole nicht einschalten, ohne ein Modul einzustecken. Dann weiß das Gerät überhaupt nichts anzufangen. Eins noch zu dem Arbeitsspeicher, 128 Byte, das klingt extrem wenig, das ist auch extrem wenig. Und jetzt mag sich der ein oder andere wundern, denn wir haben ja vor einem Jahr bei Stay Forever Technik in der Folge zum Sinclair ZX81 über ein Gerät gesprochen, das mit einem Kilobyte RAM auskommt. Und das noch Jahre später, also 1024 Byte. Und wir haben uns gewundert, wie überhaupt irgendein Programm damit auskommen kann. Jetzt haben wir es mit einem Achtel davon zu tun. Wie kann das überhaupt funktionieren? Aber hier ist es wichtig, sich mal einen Unterschied klarzumachen zwischen gängigen Heimcomputern dieser Zeit und den Konsolen mit ihren Steckmodulen. Denn der ZX81 und andere frühe Heimcomputer, die lesen ihre Programme ja von der Kassette und später von der Diskette. Aber von so einer Kassette kann das Programm, egal ob es ein Spiel ist oder irgendwas anderes, ja nicht während der Laufzeit noch zugreifen. Kann ja nicht ein bisschen zurückspulen und noch ein paar Daten lesen. Das geht nicht. Die Kassette läuft nur einmal von Anfang bis Ende durch und das war's. Dann muss also der gesamte Code und alle Spieldaten müssen auf einmal in den Arbeitsspeicher geladen werden. Und von dort wird das Programm dann ausgeführt. Und dafür muss dieser Arbeitsspeicher natürlich ein bisschen größer sein als bei einer Konsole. Die braucht nicht ganz so viel RAM, weil sie ja jederzeit nach Belieben auf den ROM-Chip zugreifen kann, der in dem Spielmodul steckt. Und dieser ROM-Chip ist natürlich wesentlich schneller als so ein olles Kassettenlaufwerk. Und er bietet eben die Möglichkeit, nach Belieben auf bestimmte Datenbereiche zuzugreifen. Also es muss nicht das ganze Programm im Arbeitsspeicher liegen. Man kann jederzeit ja nochmal nachgucken auf dem ROM-Chip, was als nächstes kommen soll. Ja, den nächsten Level laden oder was auch immer. Deswegen kommt diese Konsole mit so wenig Arbeitsspeicher aus. Trotzdem, es bleibt natürlich extrem wenig und die Spiele sind auch entsprechend schlicht.
Der eigentliche Magie liegt dann ja aber in diesem TIA-Chip, in diesem eigenentwickelten Television Interface Adapter, also dem Grafikchip. Der bringt die Sachen auf den Bildschirm, also auf den Fernseher, muss man dazu sagen, denn natürlich wird die Konsole an den Fernseher angeschlossen. Und zunächst mal entscheidet er also zum Beispiel darüber, was für eine Auflösung das VCS darstellen kann. Und da schauen wir uns als erstes nochmal die beiden Konkurrenten sozusagen an, dieses Fairchild Channel F. Der hat eine Auflösung von 128 mal 64 Bildpunkten. Das ist nicht viel. Ist aber schon mehr als das RCA Studio 2. Das hat sogar nur 64 mal 32 Pixel. Also da mag man gar nicht mehr von Pixel reden. Das sind riesige Blöcke, die da auf dem Bildschirm gezeichnet werden. Dagegen ist das VCS schon richtig fein aufgelöst. Das schafft nämlich 160 mal 192 Pixel als Auflösung. Und das ist schon für diese Zeit ganz ordentlich tatsächlich. Und der TIA-Chip, der dafür da ist, das auf den Fernseher zu bringen, der kann also spezielle Dinge für die Grafikberechnung hardwareseitig, die das Ganze ein bisschen leichter machen. Der kann zum Beispiel unterscheiden zwischen einem Bildhintergrund und Dingen, die davor passieren, die also bewegliche Elemente sind. Und diese Dinge, die da definiert sind, die ergeben sich nochmal sehr deutlich aus den Spielvorbildern, den Referenzen, die Atari ausgegeben hatte. Wir erinnern uns, Pong soll die Konsole darstellen können und Tank. Und dementsprechend ist der TIA so gebaut, dass er hardwareseitig 6 Einzelteile sozusagen verwalten oder zeichnen kann. Nämlich zum einen das Spielfeld, also den Spielhintergrund, wobei man das nicht verwechseln darf mit der Hintergrundfarbe des Bildes, sondern damit ist schon gemeint eine Art Spielfeld. Also wenn da zum Beispiel Mauern oder Hindernisse sein sollen, das ist das Playfield. Dann kann er 2 Sprites darstellen. Diese Sprites, die sind also zum Beispiel die beiden Panzer bei Tank oder auch die beiden Paddel von Pong. Das sind die Sprites. So, dann haben wir 3 Dinge, die der also schon berechnen kann. Jetzt fehlen noch 3. Die anderen 3 Dinge sind 2 Missiles genannte Schüsse. Die werden für das Tank-Spiel gebraucht, denn die beiden Panzer können sich ja beschießen, solche Schüsse abgeben. Und das letzte ist Ball genannt, ein einzelner Pixel. Naja, der Name ist selbsterklärend, das ist der Ball, den wiederum Pong braucht. Also mit diesen 6 Elementen kann man diese beiden Spiele abbilden. Einmal Pong mit seinem Ball, den Paddeln, und einmal Tank mit seinen Hindernissen, den Panzern und den beiden Missiles.
Was du da beschreibst, sind ja Sprites. Du hast den Begriff ja auch schon genannt. Allerdings nennt Atari die noch nicht so.
Richtig.
Die heißen eben Player und Missile und Ball. Der Name Sprite kommt erst in den 80er Jahren auf. Aber genau das ist es im Grunde. Also es sind Elemente, die unabhängig vom Hintergrund bewegt werden können und unabhängig vom Hintergrund manipuliert, also verschoben, bewegt, gedreht, verzerrt, vergrößert, verkleinert, umgefärbt, vervielfältigt, was auch immer. All das kann dieser TIA-Chip übernehmen und damit die CPU entlasten.
Genau, denn die CPU muss natürlich das ganze Restliche berechnen, also die Spiellogik, und sie muss vor allen Dingen den Tier auch füttern. Auch das ist was, was wir dann nochmal genauer beschreiben. Aber auf der anderen Seite, also was der Tier zum Beispiel auch noch macht, ist die Farben ausgeben, und da glänzt das VCS jetzt so richtig, vor allen Dingen auch wieder im Vergleich zur Konkurrenz seiner Zeit. Denn das kann 16 Farben darstellen und die jeweils in 8 Helligkeitsstufen. Und das ergibt insgesamt 128 Farbtöne. Gleichzeitig darstellbar davon zwar nur 16, aber eben wie gesagt aus einer Palette von 128. Und das ist schon enorm, gerade auch wieder im Vergleich zum Beispiel zum Channel F, das hat nur 8 Farben. Und das erklärt auch, warum die VCS-Spiele für ihre Zeit nun wiederum ziemlich farbenfroh sind, weil die Konsole und insbesondere der Tia das einfach kann.
Und ist das nicht eine schöne Palette, Christian?
Es ist eine schöne Palette, genau. Also ist alles mit dabei, was man sich wünscht.
Ja, zumindest in der NTSC-Version. Also das ist der US-amerikanische Videostandard oder Fernsehstandard damals. Die PAL-Version für den europäischen Markt hat eine etwas andere Palette, die nicht ganz so schön bunt ist. Aber im Original sieht das wirklich prächtig aus. Vor allem verglichen mit Spielplattformen, die uns noch etwas vertrauter sind, wie dem C64 zum Beispiel. Ich finde die Palette hier, die das VCS immerhin ja einige Jahre vor dem C64 hat, erheblich schöner. Und 16 Farben gleichzeitig in den 70er Jahren, also das schaffen auch einige Geräte aus den 80ern nicht.
Stimmt.
Also der C64 schafft zum Beispiel auch 16 Farben gleichzeitig. Der Atari ST von 1985 kann auch nur 16 Farben gleichzeitig darstellen. Oder der EGA-Standard im PC, über den wir ja gesprochen haben, der schafft auch nur 16 Farben gleichzeitig. Und das VCS macht all das schon 1977 und schöpft dabei bei diesen 16 Farben eben aus dem Vollen, aus diesen 128 wirklich schönen Farbtönen. Und das zeigt sich auch in den Spielen. Die sind teilweise zumindest wirklich schön. Und sie laufen sehr flüssig, wegen eben dieser Sprite-Technik, die du beschrieben hast. Die hat das Konkurrenzgerät, das Channel F, nicht. Das kann keine Sprites berechnen, also keine Elemente, keine Spielfiguren und keine Gegner, unabhängig vom Hintergrund. Da wird immer alles gleichzeitig berechnet. Ja? Der Hintergrund und die darauf platzierten Elemente, das ist immer ein Bild, das in den Speicher geschoben und dann an den Fernseher weitergegeben wird. Dadurch sind diese Spiele wesentlich träger. Der Joe DeCure, den ich interviewt habe, also der Vater dieses Chips gemeinsam mit Jay Miner, gut, der ist nicht ganz objektiv natürlich, der ist vielleicht ein bisschen befangen in seiner Meinung. Aber der meint, ja, die Fairchild-Spiele, die waren alle völlig schwerfällig zu spielen und die Atari-Spiele waren viel schneller und flüssiger. Und sie sahen eben viel besser aus.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und dabei ist ja das VCS das viel günstigere Gerät im Vergleich zum Channel F. Ein Drittel des Preises nur. Und das kommt auch daher, dass die Atari-Ingenieure das so simpel wie möglich gebaut haben. Und das ist gleichzeitig die größte Limitierung dieses VCS und auf der anderen Seite aber auch seine größte Stärke, die dazu führen wird, dass das Ding am Ende weit über ein Jahrzehnt lang leben wird und ganz erstaunliche Spiele hervorbringen wird, die weit über das hinausgehen, wofür es ursprünglich gedacht war, nämlich Pong und Tank darzustellen. Und diese Limitierung ist, dass das VCS keinen Framebuffer hat. Das ist eigentlich das klassische Ding in der Grafikdarstellung, was bis heute alle Konsolen, PCs und so Heimcomputer und so weiter so machen. Nämlich der Prozessor oder der Grafikchip berechnet einen vollständigen Frame, also ein vollständiges Bild. Das wird in einen sogenannten Frame Buffer gespeichert, also einen Speicherbereich, in dem das vorgehalten wird. Und dann wird dieses gesamte Bild ausgegeben an den Fernseher oder den Bildschirm. Das klingt ja auch vollkommen logisch. Also bei einer Framerate von 30 Frames zum Beispiel pro Sekunde müssen ja 30 solcher Bilder auf einmal dargestellt werden. Wir reden ja über unglaubliche Geschwindigkeiten. Macht es ja nur Sinn, dass man so einen Frame berechnet und dann ausgibt. Aber das VCS kann das nicht. Denn so ein Framebuffer, der braucht mehr RAM als diese 128 Bytes, die wir zur Verfügung haben. Viel, viel mehr RAM. Und RAM ist damals teuer. Speicher ist grundsätzlich sehr teuer in den 70er Jahren. Und deswegen wurde der eingespart, ja, damit die Konsole nicht so teuer wird. Das heißt, was der Tia letztendlich kann, dieser Grafikchip, über den wir schon gesprochen haben, ist, der kann eine Bildzeile berechnen und ausgeben. Eine einzige Zeile des Bildes. Und das aber halt schnell und oft, denn so ein Fernsehbild, das baut sich ja aus einzelnen Zeilen auf. Der Kathodenstrahl von so einem Röhrenfernseher, der wandert zeilenweise von links oben nach rechts unten, immer Zeile für Zeile und baut damit das Bild auf, rasend schnell. Und das immer wieder so, dass für uns als Zuschauer die Illusion eines bewegten Bildes entsteht. Und das VCS über diesen Tia-Chip, das gibt dem Fernseher immer genau die Zeile, die er gerade schreiben soll. Und in der Zeit, in der diese Zeile geschrieben wird von dem Kathodenstrahl, ist die nächste Zeile berechnet. Just-in-Time-Produktion sozusagen, wie wir das heute bei den Automobilzulieferern kennen. So war die Technologie damals.
Dieses Prinzip, immer nur einzelne Zeilen zu berechnen anstelle eines ganzen Bildes oder eines Frames, bekommt bald einen eigenen Namen unter den Programmierern. Racing the Beam, also den Strahl reiten oder sich mit dem Strahl ein Rennen liefern. Das ist enorm anspruchsvoll für die Programmierer, die ja über hochpräzises Timing sicherstellen müssen, dass ihr Spiel immer dann eine Zeile fertiggestellt hat, wenn diese Zeile auf dem Bildschirm ausgegeben werden soll. Nicht später, aber auch nicht früher, kann also nicht Zeilen auf Halde produzieren. Das dient einzig der Kostensenkung. Man wollte sich diesen Frame-Buffer sparen. Die Konkurrenz, die hat einen. Das Channel F, das nutzt einen solchen Frame-Buffer. Aber das Channel F hat auch eine niedrigere Auflösung. Und das kommt mit einem 2-Kilobyte-Pufferchip aus. Fürs VCS mit der höheren Auflösung reicht das nicht. Das hätte einen 4-Kilobyte-RAM-Chip gebraucht. Und der hätte laut Joe DeCure 25 US-Dollar gekostet. Angesichts von 67 Dollar für die ganze Konsole war das nicht machbar. Dafür hat das VCS aber den erheblich schnelleren Prozessor, diesen 6507. Und der ist schnell genug, um jede einzelne Zeile in Echtzeit zu berechnen, wenn sie gezeichnet werden soll. Also verlagerte man, wie Joe DeCure das selbst beschreibt, das Problem von der Hardware auf die Software. Man lädt das also auf den Schultern der Programmierer ab. Aber die waren durchaus dankbar dafür, denn dieses Racing the Beam macht sie sehr flexibel. Die Programmierer machen also aus der Not eine Tugend. Dadurch, dass die Konsole keine kompletten Bilder über einen Frame-Buffer ausgibt, sondern immer nur die aktuelle Zeile über einen ganz kleinen Line-Buffer, lässt sich der Inhalt dieser Zeile auch schnell umdefinieren, noch bevor der Bildschirm komplett gefüllt ist. Auf diese Weise lässt sich die Limitierung auf die 5 Sprites umgehen. Nachdem der Elektronenstrahl im Fernseher eine Zeile mit einem Sprite oder mehreren geschrieben hat, kann die Konsole einfach im Speicher diese Position dieses Sprites nachträglich verändern und dann in der nächsten Zeile an der anderen Stelle einfach nochmal ausgeben. Das heißt, das Original-Sprite weiter oben wird kopiert, aber es verschwindet ja nicht. Das Original-Sprite bleibt ja erhalten, denn es ist ja schon gezeichnet worden. So entstehen also mehrere Kopien von Sprites, bei denen aber nicht nur die Position angepasst werden kann, sondern ganz dynamisch auch deren Aussehen. Und das zeigt sich recht gut in Space Invaders. Darin wird ja der Spieler konfrontiert mit mehreren Reihen von angreifenden, sind das eigentlich Alien-Monster oder sind das Raumschiffe?
Gute Frage, ich glaube, es sind Raumschiffe.
Gegner halt, von denen es erheblich mehr gibt, als das VCS eigentlich erlaubt mit seiner Limitierung auf 5 Sprites. Nur wegen dieses Tricks, nur weil die Programmierer auf dem Strahl reiten, ist dieses Spiel auf dem VCS darstellbar und auf vielen anderen Konsolen nicht.
Anderes Beispiel, wo das ganz greifbar wird, ist Pac-Man. Pac-Man ist ja dieser riesige Hit in den Spielhallen Anfang der 80er und wird dann auch auf das VCS umgesetzt. Das ist auch ein großer Coup für Atari. Das ist eines der wichtigsten Spiele, die darauf erscheinen. Pac-Man, ich glaube, hat auch jeder vor Augen, da gibt es unseren kleinen gelben Kreis, der die ganzen Punkte frisst und dann gibt es die 4 Geister in den 4 verschiedenen Farben. Und jetzt muss man zuerst nochmal festhalten, wenn wir von einem Sprite sprechen auf dem VCS, dann meinen wir eigentlich eine Zeile, weil was anderes kann der Tia ja nicht. Der kann keine komplexen Gestalten wie so einen Geist zum Beispiel vorhalten, sondern der schreibt als dieses Sprite, als so ein Geist zum Beispiel, immer genau eine Pixelzeile. Ein Sprite kann, oder so ein Player, wie das ja da genannt wird, kann 8 Pixel breit sein maximal. Und deswegen wird ja also, wenn eine Bildschirmzeile geschrieben wird, dann wird also erst die obere Zeile des Monsters geschrieben, dann muss der Programmierer den Tia so verändern, dass in seinem Speicher dann in diesem Sprite auf einmal eine etwas längere Zeile liegt und so wird dann quasi dieses runde Oberteil von unserem Geist aufgebaut, in der Mitte die Augen und unten dann diese Geistertentakel. Und das wird alles Zeile für Zeile dann auch in den Tia so geschrieben oder muss in den Tia so geschrieben werden vom Prozessor, dass dann also jede Zeile anders aussieht, wenn das Sprite aus unterschiedlichen Zeilen aufgebaut werden soll, weil sonst würde da einfach nur ein rechteckiger Klotz gezeichnet werden von dem Tia. So baut sich also so ein Geist in Pac-Man zum Beispiel auf. Und nun wissen wir ja, dass Pac-Man 4 Geister hat, plus eben unseren Pac-Man als den Helden. Das VCS kann aber nur zwei Player-Sprites darstellen. Eines davon ist logischerweise der Pac-Man selbst. Und in der originalen Atari 2600 Version von Pac-Man wird das andere Sprite für alle vier Geister verwendet. Dieses ursprüngliche Pac-Man fürs VCS ist ein technisch recht schlechtes Spiel, denn es flackert ganz furchtbar. Wenn man sich diese Originalversion anguckt, der Pac-Man ist wunderbar scharf, aber die Geister flackern ganz entsetzlich. Und das liegt schlichtweg daran, dass sich der Programmierer von Pac-Man nur so zu helfen wusste, dass er in jedem Frame nur einen von diesen Geistern zeichnet. Also das Player-Sprite, das zweite zur Verfügung stehende Sprite, quasi bei jedem Bildschirmaufbau immer durchwechselt zwischen den vier Geistern. Also jeder Geist wird nur einmal alle vier Frames dargestellt. Und deswegen flackert das so, weil da immer drei Frames dazwischen fehlen. Das ist also etwas, wo die Limitationen des VCS recht sichtbar werden, weil es eben de facto nur zwei Sprites zur Verfügung stellt. Wenn man sich dann aber Miss Pac-Man anguckt, die spätere Variante von Pac-Man, da ist das nicht mehr so schlimm. Da flackern die Geister nicht mehr so doll, beziehungsweise nur in bestimmten Momenten. Und das liegt daran, dass dann das zum Einsatz kommt, was du vorhin geschildert hast, nämlich dass man da dann sich dafür entschieden hat, einfach Sprites zu kopieren, also Kopien davon anzulegen. Das geht aber nur, wenn nur ein Geist gleichzeitig in einer Zeile steht. Also wenn in dem horizontalen Band, in dem sich ein Geist bewegt, nicht auch noch ein anderer Geist ist. Sobald das passiert, fangen die auch wieder an zu flackern. Aber solange die nicht in der gleichen horizontalen Ebene sind, weil die Sprites dann einfach kopieren, werden, wenn sie dann ohne Flackern dargestellt. Also da muss man um die Limitationen des VCS herumarbeiten in der Programmierung.
Das gelingt auch immer besser. Das fängt an mit Blackjack. Da kommt dieser Trick der Neudefinition von oder der Veränderung von Klonen zum ersten Mal zum Einsatz. Das ist auch einer der Starttitel. Und als Kartenspiel braucht Blackjack natürlich viele verschiedene dargestellte Karten mit unterschiedlichen Werten möglichst auch. Und das gelingt nur, weil dieser Trick da angewendet wird. Und spätere Spiele übernehmen diesen Trick. Später wird das dann zum Standard.
Ich finde die Grafiktechnologie des VCS faszinierend in ihrer Limitation. Und ich würde es gerne auch nochmal etwas deutlicher machen an diesem Element des Spielfeldes, was ich vorher schon beschrieben habe, wo also der Tier hardwareseitig Hindernisse auf dem Spielfeld darstellen kann. Und die sind noch viel gröber aufgelöst als die eigentlichen Sprites. Da hat der Programmierer die Möglichkeit, 20 Pixelblöcke für eine Spielfeldhälfte zu bestimmen. Das sind also 4x4 Pixel ist ein solcher Block. Das heißt, da geht es schon gar nicht mehr auf die Ebene von einem einzelnen Pixel runter. Und zwar auch nur für eine Bildschirmhälfte. Und die andere Bildschirmhälfte spiegelt der Tier dann einfach oder kopiert sie. Also das ist ziemlich bizarr, weil da der Chip nur die Hälfte des Bildschirms enthält und die andere Hälfte wird einfach nochmal draufgeschrieben, damit du ein symmetrisches Spielfeld enthältst. Das klingt einerseits super krude, aber es hat auch Vorteile. Da muss natürlich nur die Hälfte des Speichers belegt werden, es muss nur die Hälfte der Rechenzeit reingesteckt werden. Der Programmierer muss auch nur sich um die Hälfte des Spielfelds kümmern sozusagen, den Rest macht ja der Tierchip für ihn. Ja, der rechnet dann die andere Hälfte selber aus. Und auf der anderen Seite sind genau dafür dann aber im Tier auch wieder einige Optionen festgelegt, die Programmierer verwenden können. Sie können zum Beispiel diese andere Bildschirmhälfte spiegeln lassen, also spiegelverkehrt anzeigen lassen oder einfach als 1:1 Kopie. Sie können entscheiden, ob dieser Playfield vor oder hinter die Sprites geschrieben werden soll. Sie können entscheiden, ob für die andere Seite des Spielfelds eine andere Farbe angegeben werden kann. Das kann dann alles der Tier wieder hardwareseitig. Da muss der Programmierer nur eine Flag setzen und dann berechnet der Prozessor das wieder automatisch. Das ist also dieses Wechselspiel von: Wir limitieren dich, Programmierer, wahnsinnig hardwareseitig, aber wir geben dir auch wieder ein paar Werkzeuge in die Hand, die dir das Leben wieder ein bisschen leichter machen. Das Entscheidende aber ist, dass die Programmierer dadurch relativ hohe Freiheiten haben, indem sie eben den Kathodenstrahl reiten können, wie du das vorhin so schön gesagt hast. Und zwar auch während er geschrieben wird. Also nicht nur, wenn der in eine neue Zeile rückt, sondern auch während des Schreibens der Zeile. Der Tier ist ein bisschen schneller getaktet als die eigentliche CPU, als der 6507. Jedes Mal, wenn die CPU, der Hauptprozessor, einen Prozessorzyklus rechnet, dann hat der Tier schon 3 Pixel geschrieben auf dem Bildschirm. Ja, der rennt also ein bisschen schneller als die CPU. Die CPU kann aber direkt in den Tier reinschreiben, während der gerade seine Zeile aufbaut. zum Beispiel die Farbe des Bildhintergrunds ändern. Also wenn der Programmierer möchte, dass während des Schreibens einer Zeile sich die Hintergrundfarbe ändert, dann kann er der CPU sagen, so bitte schick dem Tier mal diese Information, dass der jetzt statt rot blau geschrieben werden soll. Dann braucht die CPU ein paar Zyklen, um diesen Befehl auszuführen und ihn weiterzugeben an den Tier. Und dann ändert sich die Farbe in der geschriebenen Zeile. In diesem Beispiel braucht die CPU da 5 Rechenzyklen, um das auszuführen. In der Zeit hat der Tier 15 Pixel geschrieben von seiner Zeile und dann kann sich die Farbe ändern. 15 Pixel rot und dann wird auf einmal blau weitergeschrieben. Also während des Aufbaus nicht nur des Bilds, sondern jeder einzelnen Zeile können Programmierer den Status von diesem Grafikchip verändern und dadurch also zum Beispiel mehrere Sprites in eine einzelne Zeile schreiben, als das eigentlich vorgesehen war.
Ist das nicht sagenhaft?
Ja, es ist der Hammer.
Ist ein kleines Wunder, dass da überhaupt irgendwas zu sehen ist auf dem Bildschirm. Oder? Egal, welchen Fernseher du angeschlossen hast, damals zumindest, solange es ein US-NTSC-Fernseher war, dass da ein kohärentes Spielergebnis dabei rauskam und nicht nur Pixelgrütze zu sehen war. Das ist schon toll.
Das gab ja damals noch keine Programmiersprache für den VCS, sondern das ist alles Assembler-Code und das ist so nah am Metall, dass die ganzen Programmierer damals ja immer Zyklen gezählt haben. Das ist was man auch vom C64 und so noch kennt. Also die Programmierer, die wirklich nah am System sind, die kennen alle die Prozessorzyklen. Die rechnen in diesen Zyklen, die zählen die Zyklen und wissen also, wann genau eine Operation ausgeführt werden muss und vor allen Dingen auch, wie viele Zyklen so eine CPU braucht, um hier Befehl A oder Befehl B auszuführen und wie weit dann gerade der Grafikchip weiter mit dem Aufbau des Bildes ist. Und so ist es also beim VCS auch. Und richtig gute Programmierer, die das Maximum da rausholen wollen, die zählen den Prozessortakt. Die zählen, was die gerade machen, die ganzen Chips.
So, nun haben wir eine Menge über die Grafik gesagt und zu Recht. Die Spiele sehen einfach sensationell aus für die Zeit und auch später in den 80ern kommen noch richtig schöne Spiele raus. Aber die Konsole gibt ja jetzt nicht nur Bilder aus, sondern anders als diese ursprüngliche Konsole, das Odyssey aus der ersten Konsolengeneration, kann das VCS ja auch Töne ausgeben. Oder Musik oder beides gleichzeitig, denn dieser TIA-Chip, der stellt 2 Audiokanäle zur Verfügung und die Programmierer von Spielen können sich selber entscheiden, wie sie die nutzen wollen. Also für 2 übereinander gelegte Geräusche, zum Beispiel für die eigene Spielfigur und für den Gegner. Oder für Musik und Töne oder für mehrstimmige Musik. Dann gibt's eben keine Soundeffekte dazu. Das Ganze wird dann zusammengemischt als Mono-Audiosignal an den Fernseher ausgegeben. Also das ist kein Stereo-Sound, auch wenn das ursprünglich einmal geplant war. Und auch wenn es 2 Kanäle gibt. Aber das Ergebnis ist immer Mono, Effekte und Musik gleichzeitig über den Fernseher und damit auch in der Lautstärke regelbar. Das ist ganz bequem. Das ist ein netter Zusatznutzen dieser Idee, den Ton einfach über den Fernseher auszugeben. Du kannst einfach nach Belieben regulieren, ohne dass du einen separaten Lautstärkeregler für das Gerät bräuchtest. Und diese beiden Kanäle sind auch recht flexibel. Jeder der beiden Kanäle hat 16 wählbare Lautstärkestufen, also für den Programmierer wählbar. Und 32 verschiedene Tonhöhen, damit kann man also recht anständige Musik schon wiedergeben. Und 16 verschiedene Klangfarben, also vom ganz reinen, schönen, in Anführungszeichen, Ton bis hin zu einem etwas abstrakteren Rauschen, ist alles wählbar. Und wie das Ergebnis klingt, das können wir uns mal anhören am besten in einem Einspieler aus dem Spiel Yara's Revenge. Ein sehr gutes Spiel. Das taucht auch auf vielen besten Listen auf. Das ist ein Ballerspiel. Und was wir da hören, ist zum einen eine Art Klangteppich, so ein Wummern oder Vibrieren. Das geht von den Gegnern aus. Darüber gelegt die klassischen Schussgeräusche. Die sind leicht erkennbar. Die mache ich jetzt nicht nach. Ich blamier mich nicht damit. Und zum Schluss hören wir dann noch, was dieser Rauschgenerator drauf hat. Da hören wir nämlich Explosionsgeräusche. Das klingt richtig gut, finde ich. Hören wir mal rein. Ist das nicht eine tolle, dichte Soundatmosphäre?
Ja, das ist vertraut, wenn man damit aufgewachsen ist. Da kriege ich sofort wohlige Gefühle. Ich glaube, wer nicht damit aufgewachsen ist, dem bluten jetzt gerade die Ohren.
Oh nein.
Aber so hat es damals sich angehört. Wir können noch mal schnell anhören, was das VCS aus dem Star Wars Sound macht, hier am Beispiel von The Empire Strikes Back.
Ja, für die Musik, die mehrstimmige Musik, habe ich noch ein schönes Beispiel aus dem Spiel BMX Air Master. Das Spiel selbst sagt mir nichts, aber ich kann dir sagen, dieses Musikstück, das habe ich in der Vorbereitung zu dieser Episode immer und immer wieder im Dauerloop gehört. Das klingt so gut. Hören wir mal kurz rein.
Sehr schön.
Ja, das ist toll. Kann ich den ganzen Tag hören. Mache ich auch.
Du hast Spaß, Henna.
Ja.
Sehr gut. Okay, jetzt haben wir Grafik und Ton. Dann kommen wir mal zu den Controllern, zu den Eingabegeräten. An die Konsole lassen sich zwei Stück anschließen. Das sind hinten an dem Gehäuse sind zwei Ports für die Steuergeräte. Das können entweder zwei Joysticks sein oder eben diese Paddles, die ich vorher schon erwähnt habe. Da ist das Praktische, dass diese beiden Drehcontroller, diese Paddles, die hängen zusammen an einem Stecker. Das heißt, die belegen nur einen Steckplatz. Da könnte man also theoretisch sogar vier Paddles anschließen für Vielspielerpartien. In den meisten Fällen hing aber der Joystick da dran. Auch da einigermaßen logisch. Wir hatten ja die Referenzspiele Pong und Tank. Das sind Mehrspielermodi. Dementsprechend müssen also auch zwei Eingabegeräte unterstützt werden. Aber möglicherweise spielt auch da schon eine Rolle, dass das als Familiengerät gedacht war, diese Spielkonsole. Das ist zumindest etwas, was Atari dann später im Marketing sehr deutlich herausstellt, dass das etwas ist, wo man gemeinsam daran spielen kann als ganze Familie und nicht etwas, wo man nur alleine davor steht. Jedenfalls werden diese Controller an eine neunpolige Schnittstelle angeschlossen. Die ist also auch nicht neu. Das ist, ich will nicht sagen standardisiert, aber ist zumindest nichts, was Atari jetzt dafür erfunden hätte. Aber weil das VCS eine sehr populäre Konsole ist, wird das de facto der Standard dann für eine ganze Weile. Ja, und die Joysticks, die du da mitbekommst, also schon in der Verkaufsversion sind die mit dabei, zwei Joysticks, die haben zwei Achsen. Sind Digital-Joysticks, die tragen die Produktnummer CX10. Wir haben ja vorhin schon kurz erwähnt, die Konsole selbst hat die Produktnummer CX2600. Und die Joysticks sind die gleichen wie die, die am Tank-Automaten verbaut waren. Die hat also Atari da einfach übernommen. Ist ja ganz pragmatisch, ne? Sowas hat man schon hergestellt. Kann man hier also auch einfach machen. Und mit diesen Joysticks kann man in 8 Richtungen steuern. Diese ersten Modelle, die sind sogar noch ein bisschen hochwertiger. Die werden nämlich mit Federn zurückgestellt. Also so kleinen Stahlfedern. Die werden aber aus Kostengründen dann einigermaßen schnell ersetzt durch die CX40-Variante. Die ist an sich identisch, aber da ist dann ein Gummiring drin, der die Rückstellung in die zentrale Position macht und das ist eben etwas preiswerter zu produzieren.
Aber es ist auch sehr schwammig.
Ja, das ist es in der Tat.
Ein Spiel, das sehr viel Präzision verlangt, wie Pac-Man damit zu spielen, ist keine große Freude. Also das mache ich am Computer mit Pfeiltasten sehr viel lieber. Oder mit einem richtigen Joystick wie Competition Pro oder so, der sich ja auch anschließen lässt. Weil, wie du schon gesagt hast, dieser neunpolige Anschluss sich für Joysticks und Spielecontroller durchsetzt. Nicht auf breiter Front, die Konsolen nehmen überwiegend doch noch andere Anschlüsse, aber Heimcomputer in den 80ern setzen den durch die Bank ein. Also nicht nur die Atari-eigenen, sondern auch Commodore zum Beispiel. Also die C64-Joysticks haben genau den gleichen Anschluss und lassen sich teilweise auch am Atari benutzen. Und somit kann man auch einen Competition Pro anschließen, wenn man denn will. Und das sollte man auch tun. Also insbesondere diese günstigere Variante des Original-Atari-Joysticks, so ikonisch der auch aussehen mag, dieser CX40, der ist halt keine Freude zu benutzen. Das ist wie im Teig rühren damit. Außerdem, ich fand es etwas erstaunlich, wie kurz dieses Kabel ist. Zumindest das Exemplar, das ich hier habe, hat ein ungefähr 1,20 Meter langes Kabel. Da kann man ja jetzt nicht bequem auf dem Sofa sitzen. Da muss man schon ziemlich nah am Fernseher sitzen.
Du musst recht nah am Fernseher sein, aber die Fernseher waren ja auch noch viel kleiner damals, als sie das heute sind. Also du warst sowieso näher am Fernseher dran, wenn du noch was sehen wolltest. Und ja, du kannst natürlich einen Competition Pro anschließen, kannst dann aber trotzdem nur einen von seinen Knöpfen benutzen, weil diese Atari-Joysticks sind One-Button-Joysticks. Das ist auch ganz relevant, zum Beispiel bei einem Spiel wie Raiders of the Lost Ark, also das Spiel zum Indiana-Jones-Film zum ersten. Das ist eine Art, ja, Action-Adventure, wenn man so möchte, ein frühes. Es ist ein ganz faszinierendes Spiel, finde ich. Ich habe das damals auch gespielt, habe nie recht begriffen, was man da eigentlich tun muss. Ich glaube, das Handbuch war gerade nicht zur Hand. Also es ist wahnsinnig verwirrend, nicht nur durch die krude grafische Darstellung, wo man schon sehr raten muss, was man da eigentlich gerade sieht, sondern auch, weil die Spielmechanik nicht ganz eingängig ist. Aber ich war doch sehr fasziniert davon, allein wegen einer kleinen Tatsache. Das ist nämlich ein Spiel mit Inventar. Im Vergleich zu früheren VCS-Spielen wie Adventure zum Beispiel oder Haunted House, wo man auch Gegenstände aufnimmt, aber da kann die Spielfigur immer nur einen tragen zur gleichen Zeit. Und bei Raiders of the Lost Ark kannst du also mehrere haben. Da gibt's unten eine Inventarzeile und da wird angezeigt, was du dabei hast. Aber die Frage ist, wie das jetzt eigentlich auswählen? Weil mit den normalen Joystick-Richtungen steuerst du deine Spielfigur, Indiana Jones, und mit dem einen Button, den der Joystick hat, benutzt du den Gegenstand, der gerade aktiv ist. Aber was jetzt machen, wenn du einen anderen Gegenstand anwählen möchtest? Und die Lösung, die Atari-Programmierer da gefunden haben, ist, naja, du musst den zweiten Joystick dafür hernehmen. Mit dem zweiten Joystick steuerst du dein Inventar durch und wählst da dann also den Gegenstand an, den du benutzen möchtest. Also so viel zu kreativer Nutzung von den Joysticks oder Limitierungen der Steuerungsmöglichkeiten.
Ja, die Programmierer finden auch noch ganz andere kreative Lösungen, um diese Limitierung der einen Feuertaste zu umgehen. Du hast ja vorhin schon diese Toblerone-artige Konstruktion oben auf dem Gehäuse drauf beschrieben, die ja die 6, anfangs sind es zumindest noch 6 Kippschalter enthält. Da ist natürlich ein An-Aus-Schalter dabei, den brauchen wir nicht näher zu beschreiben, aber es gibt ja noch ein paar weitere und einige davon werden auch für Ingame-Funktionen benutzt, weil eben die eine Feuertaste auf dem Joystick dem ein oder anderen Entwickler nicht genug war. Was machen denn die anderen 5 Kippschalter? Da gibt es zunächst mal einen Schwierigkeitsgrad-Schalter pro Controller ein, was eine ganz erstaunliche Lösung ist, finde ich, oder eine ganz coole Idee.
Ja.
Denn das Ganze kommt ja, wir haben vorhin die Entstehungsgeschichte beschrieben, aus der Tradition von Pong. Und Pong ist wiederum traditionell ein Zweispielerspiel. Und die allermeisten Spiele, die auf dem VCS angeboten werden, sind auch Zweispielertitel oder haben zumindest eine Zweispieleroption. Wenn nun aber zwei unterschiedlich starke Spieler gegeneinander antreten, also traditionell der Besitzer der Konsole, der seit 5 Monaten nichts anderes macht, als Tag und Nacht daran zu zocken, und sein Freund, der irgendwann mal zu Besuch kommt und zum allerersten Mal einen Joystick in der Hand hat. Also wenn diese beiden Spieler mit sehr unterschiedlichem Skill-Level gegeneinander antreten sollen, dann wird das recht schnell langweilig, weil immer derselbe gewinnt. Das ist ein Phänomen, das wir aus Shootern heute noch kennen. Und das Atari VCS löst dieses Problem, indem es eben einen Schwierigkeitsgrad-Schalter für jeden Controller bereithält oder einen Skill-Level-Wähler, wie auch immer man das nennen will. Damit kann man dem einen von den beiden Spielern ein bestimmtes Handicap mitgeben. Also bei Video Olympics zum Beispiel, dieser Sammlung von Pong-Derivaten, da macht dieser Schwierigkeitsschalter für den gewählten Spieler das Paddle kleiner, damit er es ein bisschen schwieriger hat, den Ball zu treffen. Oder in Combat, das ist ja Tank mit ein paar Varianten, da haben die Projektile eine etwas kürzere Reichweite. Kannst also den Gegner nicht mehr auf der anderen Spielfeldseite treffen, sondern du musst näher ranfahren als er. Das finde ich wirklich cool und weitsichtig.
Ja, das ist eigentlich eine sehr clevere Idee. Die hat ein kleines praktisches Problem, nämlich, dass diese Kippschalter nicht beschriftet sind mit Easy und Hard, sondern mit A und B.
Ja.
Und da kann man sich dann schon fragen, was genau ist denn jetzt eigentlich was? Zumal es nicht etwa so ist, dass A einfach und B schwer ist, sondern eher muss man A als den Standardmodus begreifen, also den meistens schwierigeren, und B schaltet dann in den Baby-Modus, also in den einfacheren. Und auch bei Spielen, die gar keinen Zweispieler-Modus haben, gibt's dann halt meistens eine Schwierigkeitsgrad-Variante. Also Asteroids zum Beispiel, da gibt es ja dieses UFO, das ab und zu auftaucht und auf das Spielerraumschiff schießt. Und das lässt sich damit einfach ein- und ausschalten mit diesem Schwierigkeitsgrad-Schalter.
Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten, das Spiel zu beeinflussen oder sich zurechtzuschneidern durch unterschiedliche Spielmodi. Also natürlich die Wahl zwischen Einzelspieler- und Mehrspielermodus, aber auch noch ganz viele Spielvarianten, zwischen denen man wählen kann. Das tut man aber nicht über diesen Schwierigkeitsgradschalter, sondern über eine weitere Taste oder einen weiteren Kippschalter, der heißt Select. Und wenn ich den betätige, dann wechsle ich zwischen mehreren Spielmodi. Da kommen einige zusammen manchmal. Also bei Video Olympics zum Beispiel, da gibt es 8 Spiele, die enthalten sind. Also 8 Varianten von Pong, die nennen sich dann Fußball und Handball und so weiter. Das ist spielmechanisch alles recht ähnlich, aber mit unterschiedlichen Metaphern. Und die wiederum haben weitere kleinere Optionen, zwischen denen man wählen kann. Und so kommt man insgesamt bei Video Olympics auf 50 verschiedene Spielvarianten. Und bei Space Invaders, das kommt etwas später auf den Markt, da sind das sogar 112 Spielvariationen. Das heißt, wenn ich da meine Lieblingsspielvariante wählen will, muss ich 111 Mal auf die Select-Taste drücken, bis ich zu meinem Lieblingsspielmodus komme. Aber das ist nicht die einzige Möglichkeit, diese Tasten zu nutzen, sondern wie gesagt, die Programmierer können all diese Tasten komplett frei belegen, bis auf Ein- und Aus, das ist fest definiert. Und das machen sie auch. Es gibt zum Beispiel von Activision später ein recht interessantes Spiel namens Space Shuttle. Der Name ist Programm, da steuere ich eben solch ein Space Shuttle oder den Startvorgang eines Space Shuttles. Das ist etwas komplexer, als man es von so einer Spielkonsole erwarten dürfte, vor allem, wenn da der Joystick nur eine Taste hat. Und um diese Limitierung zu umgehen, nutzt Space Shuttle alle Tasten recht kreativ. Da kann ich also mit Select vor dem Start des Shuttles erstmal den Spielmodus auswählen, zwischen verschiedenen Schwierigkeitsgraden, welche Systeme sollen automatisiert werden und welche will ich selbst steuern. Wenn ich dann aber das Shuttle erstmal gestartet habe, dann wähle ich mit dieser Select-Taste nach dem Start des Space Shuttles die Statusanzeige. Die kann mir dann entweder den Treibstoff anzeigen oder die aktuelle Höhe des Space Shuttles oder diverse andere Dinge. Das wähle ich dann nach dem Start mit der Select-Taste aus. Das heißt, die ändert während des Spiels ihre Funktion. Und besonders kreativ finde ich, wie ein weiterer Taster umdefiniert wird, den wir noch nicht erwähnt haben. Es gibt ja nicht nur Select und An und Aus und die Schwierigkeitsgradschalter. Es gibt auch noch Reset. Damit kann ich das Spiel neu starten. Und es gibt einen Umschalter zwischen Schwarz-Weiß und Farbe. Denn wir sind ja in den 70er Jahren und da haben viele Menschen noch Schwarz-Weiß-Fernseher. Und damit das Spiel darauf trotzdem lesbar aussieht, kann man die Konsole umschalten auf Schwarz-Weiß-Betrieb. Das ist ja aber die vorgesehene Funktion dieses Schalters, aber die Entwickler von Space Shuttle nutzen diesen Schwarz-Weiß-Farb-TV-Umschalter ganz anders, nämlich zum Aktivieren der Space Shuttle-Triebwerke.
Da fühlst du dich doch wirklich wie an Bord des Space Shuttles. Hast du vor dir die Konsole mit den ganzen Kippschaltern, schreist durch dein Wohnzimmer, so Triebwerke an, ich zähle den Countdown runter und legst dabei die Schalter um. Das ist sensationell. Also es ist schon Wahnsinn, wie kreativ die Entwickler mit dieser Konsole umgegangen sind. Denn die Limitierungen sind ja gravierend. Wir haben es vorhin schon erzählt, vor allen Dingen auch bei den Modulen, um mal dazu zu kommen. Also das Speichermedium, auf dem die Spiele ausgeliefert werden, das ist ja nun, weil es eine programmierbare Konsole ist, eben mit das Besondere und einigermaßen Neue darin, dass die Spiele austauschbar sind. Neues Modul rein, neues Spiel. Und die Module an sich, die sind einigermaßen massiv. Die sind in etwa so groß wie eine Audiokassette, haben auf der einen Seite so ein buntes Label drauf, hatte ich vorhin schon erzählt. Steckst du dann da rein und wenn du die Konsole einschaltest, dann lädt er das Spiel dann auf diesem Modul. Du hattest das schon gesagt, da ist alles drauf. Die Hardware an sich bringt nichts weiter mit, kein Betriebssystem, kein BIOS oder sonst irgendwas. Und die Standardmodulgröße ist am Anfang 2 Kilobyte, also sind 2048 Bytes oder Zahlen, die da drauf sind. Man kann sich vorstellen, das ist nachgerade nix. Es gibt deswegen dann auch noch doppelt so große Module, nämlich 4 Kilobyte Speichergröße. Aber damit ist das Ende der Fahnenstange schon erreicht. Und zwar deswegen, weil sich, wir erinnern uns, Atari aus Kostengründen ja nicht für die CPU 6502 entschieden hat, sondern für die günstigere 07-Variante. Und eine der Gründe, warum die günstiger ist, ist, dass die weniger Leitungen hat, weniger Pins und dementsprechend kann sie auch weniger Speicherplatz ansprechen, nämlich genau 4 Kilobyte und nicht mehr. Und das ist eine der gravierendsten Limitierungen, zumindest initial, die die Spiele haben, denn da muss ja der gesamte Programmcode drauf liegen, die ganze Logik. Da liegen zum Beispiel auch die Definitionen für Sprites drauf. Also wenn du so wenig Speicherplatz hast, dann möchtest du zum Beispiel nicht jedes Mal der CPU per Instruktion verklickern, wie so ein Pac-Man-Geist aussieht. Also den jeweils malen zu lassen, sondern da hast du den Geist definiert im ROM liegen und das wird dann einfach nur reinkopiert, Zeile für Zeile in den Grafikchip. Das geht viel schneller, als wenn die CPU das beschreiben müsste, dem Grafikchip, wie das Ding aussieht. Also da ist der Platz halt einfach schnell voll. Es werden dann später aber trotzdem Module rausgebracht, die noch viel mehr Speicherplatz haben. Also 8 Kilobyte zum Beispiel ist der nächste Sprung. Das erste Spiel, das ein 8 Kilobyte Modul hat, ist Asteroids. Das erscheint im Juli 1981. Also im vierten Jahr der Existenz von dieser Konsole wird diese Schallmauer von 4 Kilobyte auf einmal durchbrochen. Und da kann man sich fragen, wie eigentlich, wie geht denn das? Das kann doch die CPU gar nicht. Naja, da steckt natürlich wieder ein Trick dahinter, wie bei praktisch allem, was das VCS angeht, nämlich Bank-Switching. Das heißt, da schaltet man einfach ganz schnell zwischen 2-4 Kilobyte Speicherbänken hin und her. Also der Prozessor wird quasi vorgegaukelt, dass hier nur 4 Kilobyte ROM dranhängen, aber das wird dauernd ausgetauscht. Hier mal die einen 4 Kilobyte, hier die anderen 4 Kilobyte, also das wird ganz schnell hin und her gewechselt und damit kann die Konsole auf einmal Vielfaches von diesen 4 Kilobyte verarbeiten. Also es erscheinen dann auch noch später Module, die noch mehr RAM haben. Und gerade mehr Speicherplatz zu haben und damit auch komplexere Programmlogiken unterbringen zu können, das erweist sich als Segen. Also nach Asteroids werden fast alle Module dann mindestens mit 8 Kilobyte ausgeliefert. Das wird also ganz schnell die neue Standardgröße.
Übrigens, beide Herren, die ich interviewt habe, also sowohl der Ron Milner als auch der Joe DeCure, sind sich darin einig, dass diese Limitierung durch die Wahl der CPU, aber auch durch die Wahl der nur 24 Leitungen, mit denen diese Module angesprochen werden, dass das ein Fehler war. Sie hätten eigentlich, sagen sie beide unisono, die paar Cent mehr investieren sollen, um von vornherein größere Spielmodule und auch mehr Arbeitsspeicher zu ermöglichen. Damit wären von Anfang an komplexere Spiele möglich gewesen und auch Anwendungsprogramme. Damit hätte man das ganze Ding auch zu einem Computer erweitern können. Das ist teilweise auch passiert, ja. Es erschienen durchaus auch Tastaturen, aber vorgesehen war das eigentlich nicht. Und sie meinen, ja, die 50 Cent hätten sie durchaus noch investieren können, um dieses Gerät etwas langlebiger, etwas ausbaufähiger zu machen. Aber wie du schon gesagt hast, die Spieleentwickler haben ja dann ihre eigenen Umwege gefunden.
So, jetzt haben wir beschrieben, wie die Konsole aussieht und was sie kann. Jetzt können wir mal anfangen zu erzählen, was passiert ist, nachdem sie im Markt war und vor allen Dingen natürlich auch über Spiele reden, also das, was damit gemacht wird.
Oh ja.
Aber erstmal springen wir nochmal zurück in das Jahr 1977. Im September des Jahres erscheint hier die Konsole. Der Öffentlichkeit vorgestellt wird sie ein paar Monate vorher, im Juni. Da ist eine der großen Technikmessen in den USA, die CES. Auf dieser CES in dem Sommer, da startet in den USA der VHS-Videorekorder, der wird da der Öffentlichkeit vorgestellt. Das ist eigentlich das Hype-Thema, aber dann stiehlt überraschenderweise doch Ataris VCS, dem VHS, trotz der Namensähnlichkeit, die Show. Die New York Times zum Beispiel berichtet von dieser mikrocomputergesteuerten programmierbaren Spielkonsole namens Video Computer System und sagt auch, dass Warner, also das Unternehmen, dem Atari ja gehört, damit ordentlich Erlöse erwartet. Also der Verkaufsrekord von 70 Millionen Dollar aus dem Vorjahr, das war dann offensichtlich noch mit anderen Produkten, vor allen Dingen eben mit Pong-Heimkonsolen und so, soll verdoppelt werden durch das VCS. Das ist so einmal eine ordentliche Hausnummer. Schauen wir mal, ob das gelingt. Wir haben ja vorhin schon beschrieben, das VCS kommt also auf den Markt für knapp unter 200 Dollar und hat diese ganzen Controller und so weiter mit dabei. Und das hat, je nachdem welches Modell es ist, entweder Combat oder diese Pong-Variante mit dabei. Und es gibt aber auch ein Start-Lineup, also Launch-Titel. So wie wir das heutzutage kennen von den Konsolen, so ist es damals auch. Du kannst dir also schon weitere Module dazu kaufen. Insgesamt sind nämlich 9 verfügbar. Eines davon ist, wie gesagt, gebundelt. Und die anderen sind ein, ja, Spektrum von unterschiedlichen Dingen, die sich auch orientieren, überwiegend an Spielhallenspielen. Also sowas wie Surround, das ist eine Snake-Version. Oder dann gibt es das von dir erwähnte Blackjack zum Beispiel schon. Es gibt Indie 500, das ist also auch so ein Top-Down-Rennspiel, ein bisschen wie das Grand Track oder eigentlich sieht's aus wie Combat, um ehrlich zu sein, wie dieses Panzerspiel, nur dass da halt keine Panzer aufeinander schießen, sondern stattdessen Rennautos im Kreis fahren. Und Henna, Dann gibt's noch Speed Racer. Und weil keine unserer Stay Forever Technik-Folgen ohne eine Erwähnung von Donkey Bus auskommen darf, dieses Street Racer ist im Endeffekt Donkey Bus, nur dass man hier mit seinem Rennauto nicht Eseln ausweicht, sondern anderen Autos auf der Straße. Aber das war, ich will nicht sagen, die Inspiration für Bill Gates, aber zumindest ein sehr ähnliches Spiel.
Was mich an diesem Line-Up, an diesem Launch-Line-Up ein bisschen wundert, es ist ja seit Jahrzehnten, zumindest aus heutiger Sicht, bewährte Praxis, dass man eine neue Spieleplattform anschiebt mit ganz bekannten Spielemarken, weil man dann gleich die etablierte Fanbasis anspricht. Ja, jede neue Xbox kriegt ein Halo und jede neue Konsole, egal welche, kriegt GTA 5. Und Atari hat ja damals auch eine ganze Menge bekannter Marken aus den Spielhallen. Nicht nur Pong, sondern auch Grand Track oder Breakout, das kommt 76 raus. Aber keine einzige von diesen bekannten, etablierten Spielemarken ist in dem Startaufgebot enthalten. Gut, wir haben schon gesagt, Pong ist dann doch irgendwie enthalten, nämlich als eine von mehreren Disziplinen in diesem Video Olympics. Das kann ich schon verstehen, dass sie Pong eher verstecken wollen, weil Atari auf jeden Fall verhindern muss, dass die Leute im VCS wieder nur eine von diesen 1000 Pong-Konsolen sehen. Ja, Atari muss im Marketing deutlich machen, das hier ist nicht das, was ihr kennt seit 5 Jahren. Das hier ist was Neues. Wir schweigen Pong mal lieber tot, um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen. Aber was ist mit den anderen Spielen? Was ist mit Tank? Was ja eines der Ziele dieser Entwicklung war, dass man damit Tank zu Hause spielen können sollte. Das ist versteckt als eine von mehreren Disziplinen in dem Combat-Modul. Was ist mit Jet Fighter? Auch ein etabliertes Arcade-Gerät. Das ist versteckt als Disziplin in RC Battle, einem anderen Starttitel. Und Breakout, wie gesagt, seit einem Jahr mindestens schon in den Spielhallen und ein Riesenhit. Oder Night Driver, eins der ganz frühen, in Anführungszeichen, 3D- oder First-Person-Rennspiele, auch ein Riesenhit aus den Arcades, die gibt es überhaupt nicht. Und ich habe mir mal angesehen, welche die erfolgreichsten Arcade-Automaten in den USA im Jahre 1977 waren. Atari gehören davon 5. Das heißt, die haben ein großes Portfolio sehr bekannter, etablierter, beliebter, erfolgreicher Spielemarken. Und das VCS bekommt keine einzige davon ab. Dabei sehen wir ja später dann in Space Invaders und Pac-Man und Donkey Kong, dass genau diese bekannten Spielhallentitel die sind, die die Leute zum Kauf der Konsole bringen. Aber warum spielt Atari seine eigenen Stärken hier nicht aus?
Also ich kann hier natürlich nur spekulieren, aber ich nehme mal an, bei Pong hast du schon zu Recht gesagt, ich glaube, da ist der Name einfach verbrannt zu diesem Zeitpunkt, auch durch die ganzen Pong-Heimkonsolen, da möchte man nicht damit werben. Bei Tank kann ich mir vorstellen, dass sie sich gedacht haben, das Combat ist ja viel mehr als Tank. Das ist ja ein Bundle von verschiedenen Spielvarianten, wo Tank nur eine davon ist. Wenn wir jetzt hier Tank draufschreiben, dann denken die Leute vielleicht, das kann nur dieses 3 Jahre alte Arcade-Spiel und sonst nichts. Und du weißt ja, wie es ist bei diesen Launch-Titeln. Da haben die Leute die Technologie der Konsole noch nicht vollständig erschlossen. Also ein Breakout zum Beispiel auf den VCS zu bringen zum Launch 1977, glaube ich, das wusste niemand, wie das möglich sein sollte. Das kann ich mir gut vorstellen, dass sie da einfach noch nicht so weit waren.
Das könnte sein, ja. Also, das Gerät kommt jetzt auf den Markt im September 77 und wird natürlich begleitet von der großen angemessenen Marketingkampagne. Damit hat Atari überhaupt keine Erfahrung, denn die kommen ja aus dem Spielhallengeschäft. Und da mussten sie keine Endkunden ansprechen, nicht die eigentlichen Spielerinnen und Spieler, sondern ja, die Betreiber von Spielhallen oder die Besitzer von Bars und Restaurants. Das ist eine ganz andere Art von Marketing. Jetzt müssen sie also an den Endkunden ran und damit haben sie ganz wenig Erfahrung, denn wir erinnern uns, ja, sie haben schon ein Endkundengerät im Sortiment, nämlich das Home Pong, aber dafür hat Sears das Marketing übernommen. Und jetzt muss Atari also selbst sich darum kümmern und dabei hilft Warner, die haben natürlich als großer Unterhaltungskonzern mit Musik- und Filmsparte eine Menge Erfahrung auf dem Gebiet. Und die finanzieren unter anderem eine große landesweite TV-Kampagne. Und wir können mal in einen der allerersten Werbespots reinhören, der damals im Dezember 77 in den USA lief, aufgenommen auf einer VHS-Kassette wahrscheinlich, passend. Und dargestellt ist eine Kaufhausszene. Da hören wir mal kurz rein.
Attention shoppers, the new Atari cartridge game is in.
It comes with 27 games, but that's just for starters. You can get 9 cartridges, 187 games.
The new video computer system by Atari. More games, more fun.
Was ich daran auffällig finde, die Durchsage am Anfang, also so eine kaufhaustypische Durchsage an die Kunden, die nennt die Konsole Atari Cartridge Game. Und damit ist nicht etwa ein Spiel gemeint, sondern die Konsole. Das zeigt doch, dass Atari Probleme damit hatte, den Leuten schnell verständlich zu machen, was für eine Art von Gerät das eigentlich ist, was sie kaufen sollen. Ja? Korrekt wäre ja gewesen zu sagen, Heim-Videospielgerät mit austauschbaren Spielmodulen für den Fernseher oder so. Aber das ist ein bisschen sperrig für so einen 30-Sekunden-Werbespot. Also Cartridge-Game, Modulspiel, ist nicht falsch, aber ist jetzt auch nicht sehr sexy. Ja, wie du schon gesagt hast, die gesamte Werbung, egal ob Fernsehen oder Printanzeigen, die stellt die Konsole immer als Unterhaltungsgerät für die ganze Familie dar. Die knüpfen so ein bisschen an die Tradition des Brettspiels an. Das finde ich ganz interessant. Wenn wir uns Werbespots für Videospiele in den späten 80ern oder 90er Jahren angucken, dann ist das immer der coole Dude. Ja, das ist immer ein 15-Jähriger mit Sonnenbrille, der da angesprochen wird. Hier ist das noch die Familienunterhaltung. Da sitzen grundsätzlich 4 Leute vor dem Fernseher und spielen gemeinsam. 2 haben einen Joystick in der Hand und die anderen 2 feuern an. Das ist, glaube ich, ganz clever, weil sie damit auch die hohe Investition so ein bisschen rechtfertigen. Ja, die Eltern sollen ja immerhin 200 US-Dollar ausgeben. Und das Median-Haushaltseinkommen in den USA damals beträgt nur 1.100 US-Dollar vor Steuern. Das ist also eine erhebliche Investition für eine Spielerei. Und ich glaube, das fällt den Eltern leichter, wenn sie das als Familienspiel begreifen und nicht als Spielzeug für die Kinder.
Würde ich auch sagen.
Das ist der US-Staat. Europa folgt ein bisschen später. Anders als heute dauert das ja damals immer ewig, bis sowas über den großen Teich zu uns kommt. 1979 ist das erst, da wird das VCS dann auch in London, also auf dem UK-Markt eingeführt und in Westdeutschland, damals muss man noch unterscheiden, ja, zwischen West und Ost, in Westdeutschland kommt das VCS dann auf den Markt Ende 79. Genau wie ich. Ich kam da auch auf den Markt.
Was war das erfolgreichere Modell, frage ich mich.
Ich lebe zumindest länger als das VCS bislang. Ich glaube, ich habe gewonnen.
Absolut.
Den Vertrieb übernimmt damals eine Firma in Deutschland namens Unicom Consumer Electronics oder Unimax. Die verkaufen das Gerät als VCS 800 aus irgendeinem Grunde. Aber im März 1980 besinnt sich Warner dann des deutschen Marktes und gründet eine eigene Niederlassung, eine eigene Atari-Abteilung ihrer deutschen Musiktochter WEA Musik. Damit übernimmt also Warner selbst den Deutschlandvertrieb und dann kostet die Konsole dann unter dem richtigen Namen 379 D-Mark. Das sind inflationsbereinigt ungefähr 450 Euro, was nicht zu viel ist aus heutiger Sicht für eine Konsole.
Dass das ein bisschen dauert, bis das nach Europa kommt, die Konsole, mag auch damit zu tun haben, dass die Hardware angepasst werden muss für den hiesigen Fernsehstandard in Europa. Wir haben ja in den USA den NTSC-Standard, 60 Hertz und der etwas niedrigere Bildauflösung. Wir in Europa haben 50 Hertz, dafür eine höhere Auflösung. Und die Konsole, das haben wir ja vorhin erzählt, die ist extrem nah am Fernsehsignal gebaut. Die baut das zeilenweise auf, die ist genau auf das Fernsehbild getaktet. Das heißt, die ganze Hardware muss geändert werden, damit sie das Fernsehsignal verarbeiten kann. Das gleiche übrigens für Japan auch. Dort ist es ja das SECAM-Format und auch dort muss dann wiederum die Hardware angepasst werden. Also es gibt verschiedene Varianten des VCS, mal abgesehen von den ganzen Modellvarianten, die im Laufe der Zeit kommen, aber es gibt auch einfach verschiedene Versionen für verschiedene Fernsehstandards.
Wie kam das Ganze denn nun an? Wie war denn das Echo in den Medien? Also es gibt damals ja natürlich noch keine Spielefachzeitschriften. Wir müssen uns immer wieder vor Augen führen, wir sind hier noch in der Steinzeit dieses Mediums. Und so finde ich es ganz interessant zu sehen, welche Zeitschriften sich denn dieses Gerätes annehmen. Und die einzigen Rezensionen, die ich gefunden habe, die stammen aus einer Wissenschaftszeitschrift, aus einem Computermagazin, aus einer Videofachzeitschrift und einer Science-Fiction-Zeitschrift.
Das ist ein Spektrum, nicht schlecht.
Die Creative Computing, das ist dieses besagte Computermagazin, die testet das System im Juli 78, also relativ spät, und vergleicht das mit der Konkurrenz. Und die schreiben, verglichen mit den anderen programmierbaren Geräten auf dem Markt, insbesondere denen von Coleco, RCA und Fairchild, ist der Atari den anderen weit überlegen. Das trifft es ziemlich gut, denke ich. Die schreiben, das Atari-Computersystem scheint gut gemacht zu sein. Die Spiele sind so konzipiert, dass sie viele Stunden Spaß machen und sie werden feststellen, dass die Spiele unzählige Stunden Spaß für Kinder jedes Alters bieten. Man sieht also, diese Konsole wird immer noch vorwiegend als Spielzeug begriffen.
Dann haben wir die Popular Science, die Zeitschrift. Die haben nicht verstanden, worum es überhaupt ging, scheinbar bei dieser Konsole. Nee. Die melden dann nämlich im September 77 zum Launch in 4 dürren und unbeholfenen Zeilen. Ich zitiere das mal. Das VCS von Atari verfügt über ein Kampfpaket mit steuerbaren Raketen, Wolkenformationen und mehreren Kombinationen aus Jägern und Bombern. Und das beschreibt das Spiel Air Sea Battle offenbar, aber scheinbar hat Popular Science hier das Spiel mit der Konsole selbst verwechselt oder nicht richtig begriffen, dass es sich hier um eine Konsole handelt, die mehr als nur ein Spiel darstellen kann.
Ja, es ist eine ganz bizarre Meldung. 4 kurze Zeilen und es wird überhaupt nicht erwähnt, was das überhaupt für eine Art von Gerät ist und dass man da eben mehrere Spiele mitspielen kann. Oder was es kostet, auch das wird nicht erwähnt. Ja. Aber Wolkenformationen, die sind ganz wichtig.
Sehr schön.
Die Video, das ist die Videozeitschrift, ganz offensichtlich, die schreibt, die haben verstanden, worum es da geht, ja, aber die gehen ganz offensichtlich mehr auf die audiovisuellen Aspekte ein und die schreiben, die Hintergrundfarben waren brillant und so vielfältig, dass wir aufgegeben haben, sie zu zählen, heißt es da. Und die Soundeffekte passten zu dem, was auf dem Bildschirm passierte, was den Spaß am Spielen erhöhte. Ich würde sagen, das sollte selbstverständlich sein, aber war es offensichtlich nicht. Die Farben waren klar und scharf, schreibt die Video. Spielstände und Legenden waren leicht zu lesen und die Grafiken waren in einigen Fällen sehr ansprechend. Das mit den Spielständen ist ganz interessant und wichtig, denn wir erwähnten ja schon diese allererste Spielkonsole, die Odyssey, die konnte nämlich noch keine Spielstände anzeigen. Die hat nur das eigentliche Spielgeschehen angezeigt, also im Falle des Tennisspiels, das das Vorbild war für Pong, 2 Schläger und einen kruden Ball. Das sind einfach nur 3 weiße Flecken auf dem schwarzen Hintergrund. Und diese Tennisvariante konnte anders als das richtige Pong dann noch keine Spielstände berechnen, konnte nicht zählen, wer wie viele Punkte hat oder irgendwelche Zahlen anzeigen. Das ist also nicht selbstverständlich und das VCS kann das, deswegen wird das hier extra betont. Ganz toll. Und das beste Spiel laut Video ist übrigens Blackjack. Das hat 10 von 10 Punkten gekriegt. Das verdient ja wohl eine eigene Stay Forever Folge, wenn das so gut ist.
Ich wollte zu den Spielständen noch kurz sagen, dass auch nur nochmal immer wieder die Limitierungen der Technik. Das VCS hat keine Schriftart hinterlegt. Also es gibt da nicht, wie das eine Selbstverständlichkeit heutzutage ist, irgendwo im ROM definierte Buchstaben, sondern wenn da irgendein Spielstand, also auch nur eine Punktzahl, Zahlen angezeigt werden sollen, dann muss das auch aus Grafik zusammengebaut werden und meistens, damit das also auch gut lesbar ist, werden hier die Sprites dafür verwendet, also nicht die Hintergrundgrafik, die wäre zu blockig. Das ist also auch wieder ein Beispiel dafür, wo andere Spielelemente, also in diesem Fall die Player-Sprites, zweckentfremdet werden, um dann in einer Zeile oder ein paar Zeilen am oberen oder unteren Bildrand Dinge zu schreiben, weil sie, wie gesagt, anders nicht darstellbar wären.
Ja, und schließlich gibt's noch eine Rezension aus dem Starlog Magazine. Das ist dieses Science-Fiction-Magazin. Die haben das Ganze im Januar 78 schon getestet. Die waren also früh dran. Und die beschweren sich über das Gerät, weil die Spiele so gewalttätig sind. Finde ich ganz interessant, dass sie so früh schon diese Debatte aufmachen über Gewalt in Videospielen. Sie schreiben, Atari scheint eine gewalttätigere und destruktivere Auffassung von dem zu haben, was uns zu Hause glücklich macht, als Fairchild. Also die sind ganz begeistert von dem Fairchild-System, weil es offenbar nicht ganz so gewalttätige Spiele hat.
Ja, interessant. Es klingt nach einer Exotenmeinung.
Ist es, ja.
Bei dem vorherigen Magazin, bei dieser Video, da hast du hier in unser Dossier noch ein Zitat aufgenommen, nämlich schreibt die Video damals offensichtlich, das Einzige, was uns störte, war das schreckliche Geräusch, wenn wir das Gerät ausschalteten. Was ist denn das? Das kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Was für ein Geräusch macht denn das VCS, wenn man es ausschaltet?
Ich nehme an, dass das bei späteren Revisionen behoben war oder dass es vielleicht auch an dem Fernseher lag, den die benutzt haben, aber es muss wohl laut geknackst haben, immer wenn sie das Gerät ausgeschaltet haben.
Ach so, ich dachte vielleicht ist es das Schreien des Kindes, wenn man das ausschaltet oder sowas.
Nein! Das kommt noch hinzu, obendrauf.
Schreckliches Geräusch.
Das klingt wie ein sehr merkwürdiger Kritikpunkt, aber man muss die Konsole ja jedes Mal ausschalten, wenn man das Spiel wechseln will. Darauf gehen sie auch ganz genau ein. Ja. Hey, jedes Mal, wenn ich eins von den anderen Modulen einlegen will, und davon gab es ja immerhin 9 zum Start, dann mussten wir ausschalten und dann hat es ganz laut geknackt und das war entsetzlich.
Oh je, okay, na gut, vielleicht ist das dann ein valider Kritikpunkt gewesen.
Aber die können froh sein, dass sie nicht dieses spätere Modul hatten. Das kam viele, viele Jahre später erst raus. 32-in-1. Da hat Atari selbst so eine Spielesammlung rausgegeben. Ich glaube, die kam auch nur in Europa raus. Und da sind, wie der Titel schon sagt, 32 Spiele enthalten. Und die wählt man nicht durch die Select-Taste, sondern durch Aus- und Einschalten der Konsole. Also wenn du das nächste Spiel haben willst, musst du ausmachen und wieder anmachen. Und mit Glück hast du das, was du spielen willst. Mit Pech musst du das halt 31 Mal machen und dann jedes Mal dieses laute Knackgeräusch ertragen.
Das ist dann schon nicht mehr gab, zum Glück. Nee. Okay. Na gut, wenn die Presse so gemischt ist in ihrer Meinung, ist die Frage, na, wie kam es denn bei den Kunden an? Wie hat sich das Ding denn verkauft? Na, wir wissen natürlich jetzt, die wir die Nachgeborenen sind und die wir die Geschichte kennen, dass das VCS bzw. das Atari 2600 ein gigantischer Erfolg war. Aber nicht von Anfang an. Das kam ja Ende 1977 auf den Markt, hat also da das Weihnachtsgeschäft mitgenommen und am Anfang hatte Atari noch Lieferschwierigkeiten, stockte die Produktion ein bisschen, aber das kam dann schon noch auf die Reihe. Das heißt, das Weihnachtsgeschäft 77, das lief sehr ordentlich. 350.000 Exemplare verkauft. Das ausgegebene Ziel von Warner auf der CES, dass sie 70 Millionen damit machen wollen, hatten sie damit tatsächlich auch erreicht. Das ist eigentlich ein guter Start. Sie haben also ihren Umsatz auf jeden Fall in der Sparte verdoppelt. Aber dann kommt das Jahr 1978. Da lässt Atari dann ordentlich produzieren, auch auf Basis von dem guten Weihnachtsgeschäft. 800.000 Geräte werden hergestellt, aber verkauft im gesamten Jahr davon nur etwas mehr als eine 500.000. Und ich schätze mal, einer der Gründe hat damit zu tun, wie das Marktumfeld aussah. Denn die meisten von euch, die uns zuhören, haben vermutlich schon mal von dem berühmten Videogame Crash gehört. 1983 war der. Der wird nachher nochmal auftauchen in unserer Erzählung. Aber was weniger bekannt ist, ist, dass es vorher schon mal einen Videogame Crash gab. Schon die erste Generation der Heimkonsolen hat zu einem Crash geführt und zwar im Jahr 1977, also just in dem Jahr, wo das VCS rauskam. Und zwar liegt das an den ganz am Anfang schon häufiger erwähnten vielen Pong-Konsolen und Derivaten, die da in den Markt kamen. Ab 76 waren die Chips so billig, dass viele Hersteller ihre eigene Pong-Konsole rausgebracht haben und viele davon waren richtig schäbige Dinger. Das heißt, da hatten wir eigentlich genau den gleichen Effekt, den wir 1983 auch hatten, nämlich einen saturierten Markt, der voll ist mit Schrott. Und dann haben viele von den Kunden gesagt, ja, das ist nichts mit diesen Heimkonsolen. Ja, da wird uns irgendein Schmarrn angedreht, Schlangenöl verkauft. Und das hat den Markt ordentlich runtergezogen. Und meine Annahme ist, meine Spekulation ist, dass Atari da einfach durch das Timing ihres Launches reingeraten ist in das Jahr 1978, wo es das voll durchgeschlagen hat, dieser erste Crash. Das heißt, hätten sie jetzt an der Stelle einen kurzen Atem gehabt, dann hätte es da auch schon wieder vorbei sein können. Aber der starke Start plus das Vertrauen von Warner in dieses Gerät und auch weitere Investitionen ins Marketing vor allen Dingen sorgen dafür, dass sich die Konsole dann durchkämpft und dann auch wieder nach oben kommt. Also schon 1979 ist wieder ein viel besseres Jahr. Da wird dann schon 1 Million Stück verkauft, also das Doppelte von 1978. Und da sind wir noch nicht bei dem eigentlichen Durchbruch für die Konsole. Das kommt dann erst 1980. Denn in der Zwischenzeit ist in den Arcades ein riesiger Hit erschienen. Wenn nicht der erste wirklich große internationale globale Videospiele-Hit, nämlich Space Invaders, das aus Japan kommt und auch die USA erreicht. Und Atari hat da einen kleinen Coup. Die schaffen es nämlich, die Rechte für die offizielle Umsetzung von Space Invaders für das VCS an Lande zu ziehen. Und dieses Space Invaders, das erscheint dann im März 1980 fürs VCS und das wird dann zur wahren Killer-Applikation für das System. Das ist das Spiel, das jeder haben möchte, von dem die Leute gar nicht glauben können, dass sie diesen Spielhallen-Hit auch zu Hause spielen können und müssen nicht dauernd Münzen reinschmeißen in die Automaten, sondern nur einmal das Modul kaufen und das geht weg wie geschnitten Brot und damit dann auch die Verkäufe der Konsole.
Das ist vielleicht sogar die allererste Killer-Applikation überhaupt oder der erste System-Seller. Sowas gab es vorher nicht. Das eine Spiel, das jeder haben muss und das Grund genug allein ist, um sich deswegen die jeweilige Konsole zu kaufen. Space Invaders ist jetzt nicht der einzige Grund dafür, dass die Zahlen hochgehen. Denn wie du schon gesagt hast, 1979 geht es schon rauf. Und Space Invaders kommt ja erst 1980 raus. Also im März 1980 für die Konsole, 79 erst in der Spielhalle. Das liegt auch daran, dass Warner jetzt komplett die Macht hat. Der Nolan Bushnell ist ja raus aus dem Unternehmen, der kann nicht mehr dazwischen funken. Und jetzt kann der Ray Kassar da bei Atari schalten und walten, wie er will. Und der versteht eine Menge von Marketing, das muss man ihm lassen. Und der investiert kräftig in das Marketing, dass sie dann auch auf das ganze Jahr ausweiten. Sie haben vorher den Fehler gemacht, sich zu sehr auf das Weihnachtsgeschäft zu fokussieren. Das hat man 1978 gemerkt. Und das ganze restliche Jahr vernachlässigt und nur an das Weihnachtsgeschäft gebuttert. Aber da ist die Konkurrenz natürlich gewaltig. Da kommen viele andere elektronische Spielzeuge raus. Und 79 ändern sie den Kurs und investieren das ganze Jahr über in die Werbung. Ja, das zahlt sich aus. Und dann kommt Space Invaders obendrauf und dann explodiert die Konsole richtig.
Ja, und nicht nur die Konsole, sondern auch Atari explodiert. War ja vorher schon eine erfolgreiche Spielerfirma im Arcade-Markt. Aber mit den Millionen von Konsolen, die sie dann Jahr für Jahr verkaufen und aber Millionen von Spielen, zu dem Zeitpunkt kommen ja noch alle Spiele, jedes einzelne Modul, das für das VCS rauskommt, kommt am Anfang von Atari selbst. Das sind dann 1983, Anfang 83 sind es schon 120 Millionen Spiele, die sie da verkauft haben. Und im Gegensatz zu dem Automaten in der Spielhalle, wie wir das eingangs gesagt haben, verdient Atari ja an jedem verkauften Spiel mit. Also es ist super lukrativ. Für Warner ist es also ein warmes Geldbad und Atari ist eine rasant wachsende Firma. Das war mir so gar nicht bewusst, aber Atari ist zu dem Zeitpunkt, an Anfang der 80er, eine Firma mit 10.000 Mitarbeitern, 50 Gebäude in Silicon Valley, die von Atari besetzt werden. Das muss man sich mal vorstellen. Also eine solche Größenordnung haben heutzutage wenige Spielefirmen.
Ja, und da sieht man auch diese ursprüngliche Atari-Firmenkultur, die hätten sie sich unmöglich bewahren können. Also so ein Startup-Geist ohne feste Arbeitszeiten, wie er anfangs geherrscht hat, das geht bei einem Unternehmen dieser Größe nicht mehr. Also es war, glaube ich, doch ganz gut, dass sie an Warner verkauft haben, die das Ganze ein bisschen professionalisiert haben. Atari ist, wenn man es als eigenständige Marke mal betrachten möchte, es ist ja eigentlich ein Teil von Warner, Anfang der 80er Jahre die, laut New York Times zumindest, die am schnellsten wachsende Firma des Landes. Es gibt einen Manager von Warner, der sogar sagt, die am schnellsten wachsende Firma in der Geschichte der Vereinigten Staaten. Das gilt heute wahrscheinlich nicht mehr. Da gibt es wahrscheinlich ein paar Startups, die das überholt haben, dieses Wachstum von Atari. Aber damals ist das ein explosionsartiges Wachstum, das man noch nicht gesehen hat. Das erste richtige explosiv wachsende Startup der Geschichte vielleicht.
Ja, das weckt natürlich auch Begehrlichkeiten, wenn andere Spieler im Markt sehen, dass da offensichtlich viel Geld zu machen ist. Und dementsprechend erwachsen Atari dann in dieser Ära auch Konkurrenten. Also die schon erwähnte Magnavox mit ihrer Odyssey, die bringen zum Beispiel einen Nachfolger raus, die Odyssey 2. In der Ära fällt auch die ColecoVision vom Hersteller Coleco oder Mattel, der Spielzeughersteller, der große, bringt sein Intellivision raus. Und das sind respektable Erfolge tatsächlich. Vor allem das Intellivision, das ist auch eine populäre, bekannte Konsole, die verkauft auch ein paar Millionen Stück. Aber nichts kommt an Atari ran. Also die Größenordnung von Atari ist um Vielfaches größer. Das liegt an der Popularität der Konsole. Das liegt an den starken Eigenmarken, die Atari mitbringt. Das ist ja auch ein Spielehersteller, der nach wie vor Arcade-Titel rausbringt. Das liegt aber auch an den Lizenzspielen, die Atari erstellt. Nicht nur Spiele, die sie lizenzieren, also sowas wie ein Pac-Man und ein Space Invaders und so weiter, sondern auch Popkultur-Lizenzen, also von Filmen zum Beispiel, die sie einkaufen und auf die Konsole bringen. Und das alles führt dazu, dass diese Ära, also die frühen 80er, unbestritten die Ära von Atari sind. Nicht nur das VCS, sondern Atari ist grundsätzlich im Markt der Videospiele, also eingeschlossen auch die Heimcomputer mit den Atari 8-Bit-Computern und vor allem auch die Arcades, der Marktführer.
Das merkt man auch, wenn man sich die deutsche Presse damals anguckt. Es gibt ja dann doch ein paar reine Spielemagazine, die kommen um diese Zeit auf. Unter anderem auch in Deutschland dieses Magazin Telematch. Ich glaube, das war das erste Spielemagazin in Deutschland, oder?
Ja, genau.
Und in der Februar 83 Ausgabe, da haben sie zwei Listen, die Lieblingsspiele der Leser. Einmal für Konsolen und einmal für Computer. Und die Top 5 bei den Konsolen gehören komplett dem Atari VCS. Ja, Pac-Man ist auf Platz 1. Und bei den Computern, die Top 5, alle in der Hand von Atari 400 und 800. Das sind also die frühen Heimcomputer von Atari. Also Atari beherrscht diesen Markt. In den USA haben sie zu dieser Zeit 75% des Heimvideospielemarktes für sich.
Aber es passiert was in dieser Zeit, womit Atari nicht gerechnet hat. Also damit, dass andere Hersteller versuchen, eigene Konsolen auf den Markt zu bringen, dass die dann auch versuchen werden, ihre Ideen zu kopieren. Ja klar, damit rechnest du als so ein Hersteller. Das hat Atari aus den Spielhallen ja auch gelernt. Aber die Konkurrenz kommt dann auf eine überraschende andere Art und Weise. Und dazu müssen wir nochmal ganz kurz zu den Leuten, die eigentlich die Spiele entwickeln. Keine Spieldesigner, wie gesagt, sondern Ingenieure. Und da gibt's in der Zwischenzeit bei Atari natürlich eine ganze Menge. Logischerweise müssen ja auch viele Spiele entwickelt werden. Nicht nur für die Spielhalle, sondern eben jetzt auch für das VCS. Und das sind so Leute wie David Crane zum Beispiel oder Larry Kaplan, Al Miller, Rob Whitehead. Das sind bekannte Namen, insbesondere David Crane. Und die schreiben für Atari also Spiele. Will ich sagen, wie am Fließband, aber zumindest ist das ihre Hauptaufgabe und da schuften sie in den Spieleminen von Atari, denn Atari hält nicht so wahnsinnig viel von den Spieldesignern, insbesondere der Ray Kassar, der Chef, der alleinige Chef, nachdem Nolan Bushnell raus ist, der hält von ihnen gar nichts. Der ist ein gestandener Manager, der kommt aus der Textilbranche, da werden in Massenproduktion Textilien, Handtücher und so weiter hergestellt und da interessiert das nicht, was für ein Muster da aufs Handtuch draufgestickt ist und welcher Designer da dahinter steht. Das sind für den keine Künstler, sondern das sind irgendwelche Leute, die machen da halt Blümchen oder Zickzackmuster drauf und so ähnlich sieht er das bei den Spielen auch. Und irgendwann kriegen einige von den Designern, also insbesondere David Crane, Alan Miller, Bob Whitehead und eben Larry Kaplan, spitz, dass sie mit ihren Spielen für Millionen und Abermillionen von Umsatz verantwortlich sind bei Atari. Also ein internes Memo, das eigentlich für das Management gedacht ist und nicht für die Spieleentwickler, fällt in ihre Hände und sie stellt fest, wir diese Spiele gemacht haben, wir machen hier einen enormen Umsatz und werden selbst nur mit $30,000 im Jahr bezahlt. Da müsste doch mal ein Bonus drin sein. So ein Bonus ist ihnen sogar versprochen worden, wird aber vom Atari-Management dann abgeschmettert. Von Ray Kassar persönlich übrigens. Der sagt, nee, sorry, ihr seid austauschbar. Daraufhin verlassen diese vier, also David Crane, Alan Miller, Bob Whitehead und Larry Kaplan, Atari und gründen ihre eigene Firma, nämlich Activision. Bekannter Name, die Firma gibt's ja heute noch. Damals erstmal ein kleines Startup. Es kommt noch ein fünfter Mitgründer dazu, Jim Levy. Der hat einen Hintergrund aus der Musikindustrie, der war dort ein Producer, der kennt sich ja so aus mit Marketing und der kennt sich vor allen Dingen aus mit Künstlern. Der hat ein ganz anderes Mindset als der Ray Kassar. Der ist künstlerfokussiert, der weiß, wie man Künstler in den Mittelpunkt stellt. Und Activision wird also gegründet, explizit auch als Gegenmodell zu Atari. In dieser Zeit dürfen sich die Designer von den Spielen bei Atari noch nicht mal in den Credits verewigen. Das stehen weder in den Spielen noch im Handbuch. Nirgendwo taucht ein Name auf. Das ist Absicht. Atari möchte das nicht. Bei Activision sollen die Designer im Mittelpunkt stehen. Und Activision macht Spiele, und zwar Spiele für das VCS. Und zwar deswegen, weil die vier, die von Atari kommen, die kennen die Konsole in- und auswendig. Die können das natürlich, die wissen, wie die Konsole programmiert wird, die wissen, wie die Module funktionieren, können ihre eigenen ROMs kaufen, können ihre eigenen Module herstellen lassen. Das ist alles keine Raketenwissenschaft. Und so produzieren sie eigene Module für das Atari VCS. Das ist aber insofern revolutionär, weil sich die Frage stellt, dürfen die das eigentlich? Ja, bis dato war völlig klar, dass nur der Hersteller der Konsole dafür Spiele rausbringt. Und jetzt kommt auf einmal diese Firma und macht ihre eigenen Spiele dafür. Noch dazu sehr erfolgreiche Spiele. Das Ganze endet dann übrigens auch vor Gericht, also selbstverständlich werden sie von Atari verklagt und dort stellt sich dann heraus, das ist legitim. Dritthersteller dürfen Spiele anbieten, sie müssen dann aber halt eine Lizenzgebühr zahlen. Und so läuft das dann auch bei Activision. Die zahlen also für jedes verkaufte Modul eine Lizenz an Atari, aber ansonsten dürfen sie da Spiele rausbringen, wie sie lustig sind. Und das machen sie dann auch. Und zwar sehr viele, sehr erfolgreiche Spiele, nicht zuletzt zum Beispiel Pitfall. Sicher einer der größten Hits insgesamt, eines der besten Spiele fürs VCS, kommt nicht von Atari selbst, sondern kommt von Activision.
Dazu habt ihr auch eine sehr schöne eigene Folge gemacht zu Pitfall.
Richtig, da haben wir das auch schon mal alles erzählt.
Ah, lohnt sich das nochmal anzuhören an dieser Stelle. Wir warten so lange. Bevor wir zu Pitfall und zu anderen Spielen kommen, muss ich noch mal kurz über den deutschen Markt sprechen, Christian, weil das einfach so großartig kurios ist. In Deutschland erscheinen ja auch sehr viele von diesen Spielen und die werden für den deutschen Markt übersetzt. Zuerst von Unimax, dieser Firma, die zuerst das VCS hierzulande vertreibt, später dann von Atari selbst, aber auch viele Drittherstellerspiele, also die nicht von Atari selbst stammen, die werden von Quelle hierzulande verkauft, also von dieser Kaufhauskette. Und die werden für den deutschen Markt teilweise geändert, ein bisschen angepasst, ein paar Grafiken ausgetauscht. Vor allem aber tauschen sie den Titel aus und übersetzen ihn. Und das treibt merkwürdige Blüten. Und das ist etwas, was man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen kann, da ja die meisten Spiele global populäre und auch global vermarktete Marken sind. Das war damals noch nicht so. Und so kommt zum Beispiel Breakout im deutschen Vertrieb von Unimax raus als Fernsehflipper, was ein seltsamer Name ist und auch nicht wirklich gut beschreibt, was das für ein Spiel ist. Aber das ist noch eine von den harmloseren Eindeutschungen oder Übersetzungen. Es gibt zum Beispiel ein schönes Rennspiel, das heißt Enduro. Das ist so ein recht gutes Rennspiel mit einem Tourenwagen. Und das heißt hierzulande Super Ferrari. Das ist ein Titel, der ist mir oft schon bei eBay begegnet. Und ich fand den immer seltsam, weil der so merkwürdig spezifisch ist. Warum nennen Sie das Rennspiel nicht Super Rennwagen oder Super Grand Prix? Nein, Super Ferrari. Da ist natürlich kein Ferrari drin. Da ist auch keine Ferrari-Lizenz drin. Das haben sie einfach mal so gemacht.
Vermutlich ist das bei der kruden Darstellung des VCS schon egal, ob das Auto, das da zu sehen ist, ein Ferrari ist oder ein Jeep oder sonst irgendwas. Das kann ja eh keiner auseinanderhalten.
Richtig. Aber besonders kurios finde ich Save Our Ship. So heißt das Spiel zumindest im Original. Das ist ein Piratenspiel. Da muss man ein Schiff gegen angreifende Piraten verteidigen. Hast du gesehen, wie das in Deutschland heißt?
Es ist ja als Robin Hood umbenannt.
Ja. Und nicht nur das. Auf dem Titel, da ist ja ein schönes Bild drauf, da ist die Comicfigur Hagar der Schreckliche zu sehen, wie er mit einem anderen Wikinger kämpft und dann noch so ein paar Wikingerschiffe.
Man weiß ja, der Robin Hood, der alte Pirat, dass er als Wikinger mit den Schiffen über den Kanal gefahren ist. So war das damals.
So war das. Also natürlich steckt da auch keine Hagar-Lizenz dahinter. Die hatten einfach ein schönes Hagar-Bild und haben das vorne drauf geklatscht.
Wilde Zeiten. Wild West, möchte ich gar sagen. In Deutschland. Ich glaube, in den USA wäre das ein bisschen anders gewesen.
Gut, aber Klammer zu, ich wollte dieses Kuriosum nur mal kurz einwerfen. Kommen wir mal zu den wichtigeren Spielen.
Ja, kommen wir mal zu den bestverkauften Spielen auf dem VCS, weil das ist so ein Who's Who der großen Titel. Ich lese mal die Top 10 vor, der Spiele, die am meisten verkauft haben. Das sind an Platz 1, nicht überraschend, Pac-Man. Ungefähr 8 Millionen Exemplare davon verkauft. Dann kommt Space Invaders, Donkey Kong, Pitfall, Frogger, Asteroids auf Platz 6, auf Platz 7 Defender, dann E.T., immer noch 2,7 Millionen, Missile Command und auf Platz 10 Miss Pac-Man mit 2,3 Millionen. Wenn du die Liste anschaust, Henna, fällt dir was auf?
Zunächst mal fällt mir auf, wie wichtig ganz offensichtlich die Spielhallentitel sind. Deswegen ja, finde genau ich ja das. Auch dieses Launch-Lineup so merkwürdig, weil da kein einziger Spielhallentitel dabei war. Aber hier sind ja nur zwei Spiele dabei in diesen Top Ten, die nicht aus der Spielhalle stammen. Richtig. Nämlich Pitfall und E.T. Alle anderen kommen aus der Spielhalle.
Ja, genau. Das war das, worauf ich hinaus wollte. Also die Popularität von Spielhallentiteln ist enorm in dieser Zeit und ist auch maßgeblich dafür, was dann letztendlich auch zu Hause gekauft und gespielt wird.
Und mir fällt noch was auf, die erfolgreichsten Spiele kommen gar nicht von Atari selbst. Die vertreiben die zwar, das sind also keine Activision-Spiele von irgendwelchen bösen Drittherstellern, die sich auf das System schummeln. Das sind schon von Atari vertriebene Spiele, aber sie haben die Lizenzen dafür eingekauft. Pac-Man ist ja Namco, da haben sie also eine exklusive Lizenz. Space Invaders kommt auch nicht von Atari, Donkey Kong kommt natürlich von Nintendo. Die Top 3 Spiele auf der Konsole stammen nicht von Atari selbst und das zeigt die Macht der Lizenzen, wie wichtig das ist, Hits zu erkennen und für die eigene Plattform eine Lizenz zu besorgen. Das ist ja heute immer noch so. Jede neue Konsole braucht ein Call of Duty, da muss man sich eine Lizenz besorgen bei Activision.
Das ist natürlich schon auch das Versprechen des VCS damals, dass die Spiele, die du in der Spielhalle siehst und dort begeistert spielst, dass du dir die nach Hause holen kannst. Und das geht mal mehr oder weniger gut. Wir haben ja über Pac-Man schon gesprochen. Das steht hier auf Platz 1, also das originale Pac-Man, nicht das bessere Miss Pac-Man. Das liegt nicht unbedingt daran, dass das so ein besonders gutes Spiel wäre. Die Version fürs VCS ist nicht gut. Das ist sogar eine der schlechtesten Umsetzungen. Abgesehen davon, dass die flackert, hat die auch ein anderes Layout des Labyrinths. Die hat viel weniger Pillen im Labyrinth. Also die ist nicht sonderlich toll. Aber Pac-Man war der Hit damals. Also die ganzen USA waren im Pac-Man-Fieber. Da hätte Atari auch eine leere Packung in die Läden stellen können und hätte trotzdem noch Millionen davon verkauft. Das ist also eher ein Beispiel dafür, wo die Umsetzung jetzt nicht sonderlich gelungen ist, aber dafür gibt es auch andere wie Defender zum Beispiel, was hier ja auch in der Topliste ist. Das ist eine ganz hervorragende Umsetzung fürs VCS. Also gab durchaus auch sehr gute Umsetzungen.
In Pac-Man sieht man auch dieses Phänomen des globalen Spiele-Hypes noch deutlicher als bei Space Invaders schon. Also der Tag der Veröffentlichung von Pac-Man für diese Konsole ist der 3. April 1982 und das Atari Marketing bezeichnet diesen Tag als National Pac-Man Day. Also die ganze Welt soll diesem monumentalen Ereignis entgegenfiebern. Das ist ja dann auch ein großer Erfolg, auch wenn das Spiel, wie du schon gesagt hast, nicht so gut ist, wie man es erwarten könnte. Die Presse hat das auch nicht besonders gemocht damals und es klingt auch scheußlich. Also das Mrs. Pac-Man ist wesentlich besser. Ist
viel besser, ja.
Aber welche sind denn wirklich die besten Spiele? Wenn schon das meistverkaufte nicht besonders gut ist, welche sind denn die eigentlichen Perlen?
Ach, jetzt bin ich gespannt, was du da völlig objektiv ausgewählt hast, denn.
Ja, was ich ausgewählt habe, ist natürlich objektiv. Aber wir haben noch jemanden, der eine ganz subjektive Meinung dazu hat, nämlich Gunnar. Und der stellt noch mal kurz seine zwei Lieblingsspiele vor.
Das VCS hatte viele tolle Spiele, aber mein Lieblingsspiel war Atlantis. Das ist eine Mischung aus Missile Command und Space Invaders. Es basiert offenkundig auf Taito's Colony 7. Das war auch schon eine Mischung aus Missile Command und Space Invaders. Das Spiel erschien Mitte 82, Entwickler war Dennis Coble für Imagic. Der Titel wurde danach noch portiert auf das Atari 400, 800, das VC20, das Intellivision und sogar das Magnavox Odyssey 2, verkaufte so um die 2 Millionen Exemplare und war rundheraus ein Erfolg. Worum geht's? Der Spieler kontrolliert die letzten Verteidigungsanlagen der Stadt Atlantis. Es geht gegen die Gorgonen-Invasoren. Die Stadt besteht aus 4 Gebäudekomplexen, die teils unter Wasser liegen, teils auf Bergen. Dafür hat man 3 Kanonen zur Verteidigung. Eine am linken Rand, die schießt im 45-Grad-Winkel nach rechts. Eine am rechten Rand, die schießt auf die gleiche Art nach links. Und dazwischen eine, die einfach nach oben schießt. Alle 3 Kanonen sind unbeweglich. Die mittlere Kanone erzeugt auch einen Schild, der die Siedlungen vor den Todesstrahlen schützt. Sobald die mittlere Kanone zerstört ist, sind die übrigen Siedlungen angreifbar. Alien-Schiffe fliegen von links nach rechts und rechts nach links in unterschiedlichen Höhen über den Screen. Die Herausforderung ist, beim Timing der Kanonenschüsse genau aufzupassen. Kommt ein Schiff unbeschadet zum Bildschirmrand, erscheint es von dort wieder, aber eine Höhenstufe tiefer. Das gibt insgesamt 4 Stufen und auf der untersten bombardiert es dann die Gebäude. Sind die Gebäude hin, ist Atlantis gefallen und das Spiel vorbei. Verlorene Basen können aber durch die Zerstörung von genügend Gorgonenschiffen zurückgewonnen werden. Ungeachtet der Bemühungen des Spielers, die Tragödie abzuwenden, ist Atlantis leider dem Untergang geweiht. Das Spiel kann nur enden, wenn alle Basen zerstört sind. Typisch für die Zeit. Allerdings bleibt ein Hoffnungsschimmer. Am Ende des Spiels erhebt sich ein kleines Schiff aus den Trümmern und rast davon. Was ziemlich clever eine Verbindung zu einem anderen Spiel der Firma Imagic herstellt, nämlich Cosmic Arc. Das ist alles ganz einfach und klingt auch simpel. Aber das Timing der Kanonen ist tricky. Mit den festen Kanonen ist alles ein bisschen raffiniert und die Schiffe schießen auch gern mal die beste der Kanonen ab, die mittlere, und dann kämpft man ums Überleben. Welle um Welle mit den schlechten Kanonen. Das ist ganz schön herausfordernd. Das Gameplay ist insgesamt nur nett und auch einigermaßen repetitiv, selbst für ein VCS-Spiel, aber die Metapher ist so mächtig. Es steht das Überleben der Stadt auf dem Spiel. Und wenn man dann schon eine Kanone und 2 Gebäude verloren hat und dann trotzdem noch durchhält und vielleicht sogar ein Gebäude zurückkriegt, ist das ein sensationelles Erfolgsgefühl. Viel mehr als bei Space Invaders oder so. Wie cool ich diese Verteidigungsthematik finde, zeigt sich bei meinem zweiten Lieblingsspiel, nämlich Missile Command. Das besaß ich nicht selber, das hatte ich von meinem Cousin Dauer geliehen. Missile Command kam in der Arcade 1980 raus, dann 81 auf den Atari und ist, wie eingangs erwähnt, sicherlich eine der Inspirationen von Atlantis. Statt der festen Kanonen hat man ein Fadenkreuz, statt der den Himmel kreuzenden Alienschiffe gibt es auf die Erde zu rasende Raketen. Das Spiel ist eigentlich sogar besser als Atlantis, aber bei letzterem gefällt mir einfach der Bildschirmaufbau besser. Tolle Spiele jedenfalls, beide.
Ja, Gunnar hat Atlantis und Missile Command gewählt, also zwei, ich nenne sie mal Monoscreen-Spiele. Ist das ein etablierter Fachbegriff oder habe ich ihn jetzt gerade erst etabliert? Also Spiele, die komplett auf einem Bildschirm stattfinden, ohne Scrolling, ohne Levelwechsel.
Ich hatte vielleicht Single-Screen gesagt, aber
Single-Screen.
Monoscreen klingt viel professioneller.
Finde ich auch.
Das muss ich durchsetzen.
Ich weiß nicht, ob sich da das Alter zeigt, dass Gunnar sich nicht so gerne bewegt. Aber das sind ja beides Spiele, in denen man sich nicht selber bewegt als Spielfigur, sondern man kontrolliert eine starre Kanone oder auch mehrere Kanonen und schießt auf bewegliche Gegner, aber man verharrt selbst die ganze Zeit immer am Ort. Ich mochte persönlich eher die Spiele, in denen man sich selber durch ein Level bewegt, dem es auch vielleicht sogar ein bisschen Scrolling gibt. Ich war sehr überzeugt von Commando zum Beispiel, auch wenn das auf keiner einzigen Bestenliste steht, aber ich fand das super.
Ich wusste nicht mal, dass es das gibt, bevor ich das hier in einer Liste gesehen habe.
Das kam ja auch relativ spät. Ja, 88, das hat keinen großen Einfluss mehr gehabt. Das kam außerdem auch für andere Plattformen, wo es natürlich wesentlich besser aussah. Aber das ist so ein Vertikalballerspiel, da laufe ich als Soldat durch die Gegend von unten nach oben und ballere gegnerische Soldaten ab. Und das nicht nur mit einer Schusswaffe, sondern auch mit Granaten, die ich werfen kann. Und dass man zwei verschiedene Waffen zur Auswahl hat, ist ja nicht selbstverständlich, denn wir haben ja nur einen Feuerknopf. Das ist ziemlich cool und das hat eine große Bewegungsfreiheit. Das scrollt sehr sanft, das ist hübsch animiert. Also ich habe das sehr gemocht. Was ist denn dein Favorit?
Ja, das ist ein bisschen schwer zu sagen. Also ich muss auch unterscheiden zwischen den Sachen, die ich tatsächlich selbst gespielt habe damals auf dem VCS und den Spielen, die nachweislich hervorragende Spiele oder wichtige Spiele sind. Und ich finde, dafür, dass das VCS so eine lange Lebenszeit hatte und so eine populäre Konsole war, gibt es gar nicht so viele Spiele, die tatsächlich originär auf dem VCS entstanden sind, weil, wir haben es ja vorhin schon gesagt, das allermeiste waren irgendwelche Portierungen oder Klone von Sachen auf der Spielhalle. Also aus meiner Perspektive ist Pitfall zum Beispiel mit Sicherheit erstens zu Recht oben in den Verkaufscharts und eines der wichtigsten maßgeblichen Spiele, die für das VCS und auf dem VCS entstanden sind. Und daneben stellen würde ich auch noch River Raid als ein zweites Spiel, das erstens sehr gut ist und das zweitens auch wirklich so ein VCS-Eigengewächs ist. Was ich damals auf dem VCS gespielt habe, das ist sowas Primitives wie Outlaw zum Beispiel, auch eins der ziemlich frühen VCS-Spiele. Das ist so ein Zweispieler-Duell-Spiel, wo sich zwei Cowboys gegenüberstehen und müssen versuchen, sich mit Schüssen zu treffen. Und zwischen ihnen steht entweder ein Kaktus oder eine Kutsche, die können sie sogar bewegen, oder sie haben eine Wand dazwischen, die sie erst kaputt schießen müssen. Das ist ein so simples Spiel, dass man heutzutage schon beim Zuschauen einschläft. Aber für uns war das damals Stunden des Spaßes, sich gegenseitig diese Pixel um die Ohren zu schießen. Das wird auf keiner Liste von bemerkenswerten Spielen auftauchen. Eines der Spiele, die wir auch gerne gespielt haben und auch ein technisch beeindruckendes Spiel fürs VCS, fand ich das vorhin schon erwähnte Star Wars The Empire Strikes Back zum zweiten Film. Das VCS-Modul besteht nur daraus, dass man den Vormarsch von AT-ATs, das sind diese großen Muli-artigen Stahlläufer, dass man die stoppen muss, indem man sie abschießt. Und da zischt man mit seinem kleinen Gleiter in sanftem Scrolling hin und her. Das ist eine lange Reihe von AT-ATs, die da von links nach rechts stapfen. Und man muss die beschießen und neuralgische Punkte treffen, wo sie verwundbar sind. Das ist jetzt spielerisch nicht so wahnsinnig beeindruckend, aber das sieht fürs VCS sehr schick aus. Und dieses Scrolling, dieses Geschwindigkeitsgefühl, wenn du da rumzischst, also das fand ich damals wahnsinnig beeindruckend.
Ja, das sieht toll aus. Genau, das Scrolling ist auch erstaunlich, denn wir reden ja immerhin noch von einer Konsole von 1977. Und Scrolling beherrschen selbst wesentlich modernere Plattformen, wie zum Beispiel auch der frühe PC mit CGA-Grafik, nicht so weich, wie die Konsole das schon schafft. Ja. Alle Spiele, die du genannt hast, sind ganz toll. Ich kann das alles unterschreiben. River Raid insbesondere, das ist ja prinzipiell sehr ähnlich wie Commando. Scrollt vertikal von unten nach oben und man ballert die ganze Zeit. Hast du auch den zweiten Teil mal gespielt? River Raid 2 von 88? Nee. Das ist relativ obskur. Aber das fände ich noch toller. Das hat noch etwas mehr Spieltiefe. Im wahrsten Sinne des Wortes, es gibt nämlich da die Flughöhe als Variante. Ich kann höher und tiefer fliegen. Unten schieße ich die Schiffe ab und oben die Flugzeuge. hat noch ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit rechts und links. Die Grafik sieht toll aus. Hat leider auch super nervige Start- und Landesequenzen, die fast unmöglich hinzukriegen sind, selbst mit Anleitungen. Ich weiß da nicht genau, was ich tun muss, um das Flugzeug erstmal in die Luft zu bringen. Das ist mir nur jedes zweite Mal gelungen. Aber wenn es erstmal gelungen ist, ist das eine große Freude. Und ebenso die Fortsetzung von Pitfall. Pitfall 2 fand ich auch ziemlich toll. Sieht auch super aus.
Das ist eines von diesen Beispielen, das du vorhin schon kurz erwähnt hast, wo auf dem Modul noch ein zusätzlicher Chip mit drauf ist, der dem schon arg geplagten VCS dann Berechnungen abnimmt. In dem Fall vor allen Dingen Soundberechnungen. Also das hat dann schon Dreikanal-Sound zum Beispiel und auch etwas bessere Grafik. Also für VCS-Verhältnisse sieht das schon fast spektakulär gut aus, das Pitfall 2.
Müsste ich mich für ein Spiel entscheiden, dann wäre es wahrscheinlich Hero von 1984. Und anders als Kommando ist das eine weniger streitbare Wahl, denn das findet sich auf ziemlich vielen besten Listen im Netz. Das stammt von Activision und darin steuere ich einen Helden, wenig überraschend bei dem Titel, in der Seitenansicht, der mit einem Propellerrucksack fliegen kann und unterirdisch in diversen Gängen und Minenschächten Menschen befreien muss, die da gefangen gehalten werden. Kann außerdem ballern auf die Gegner, die da rumfliegen und rumlaufen. Ich kann aber auch mit einem Sprengsatz Wände beseitigen. Ich kann also den Levelaufbau selbst verändern. Das ist schon recht fortschrittlich für 1984. Und es sieht wirklich gut aus. Das lässt sich auch immer noch hervorragend spielen. Das leidet auch nicht wie die diversen Spielhallenumsetzungen von damals an einem zu hohen Schwierigkeitsgrad. Es ist auch nicht so hektisch. Das ist eher ein Puzzlespiel als ein Actionspiel. Und nicht zuletzt ist es ein Multiscreen-Spiel. Ich entdecke also da eine unterirdische Welt. Es gibt also spürbare und sichtbare Progression. Das mag ich sehr.
Ja, wenn du kein Freund von Monoscreen-Spielen bist, müssen wir natürlich auf jeden Fall noch erwähnen, die Abenteuerspiele, die auch stattfanden auf dem VCS, nämlich Adventure vor allen Dingen, aber auch als eine Variante davon würde ich sagen Haunted House. Das waren auch beides historisch bedeutsame Spiele. Adventure ist ein super krudes Spiel, in dem du durch so eine labyrinthartige Gegend läufst, von einem Schloss zum anderen, musst einen Kelch finden und wieder zurück in deine Heimatbasis bringen. Unterwegs gibt's Hilfsmittel wie Schlüssel, Waffen und sowas, die du finden kannst, und aber auch Gegner, Drachen vor allen Dingen und eine Fledermaus. Das Interessante daran ist, dass es erstens ein Spiel ist, das ein Ende hat. Es ist kein Endlosspiel wie bei der Arcade, wo du irgendwann stirbst, sondern hier gibt es tatsächlich eine Mission, die zu erfüllen ist. Und es hat so eine Art Erzählung. Du ziehst hier aus, um etwas zu finden und wieder zurückzubringen. Und Haunted House ist die erste Vorstellung von einer Art Horrorspiel. Da ist mit einem dunklen Haus unterwegs und kann dann aber ein Streichholz anzünden, das die Umgebung kurzzeitig erhält, aber halt auch nur kurzzeitig und auch nur die nähere Umgebung. Und nur im Schein von den Lichtern siehst du dann Gegenstände, die du aufsammeln musst, die dann wiederum dir helfen, Türen zu öffnen und solche Dinge. Wenn ihr euch einen Screenshot davon anschaut, werdet ihr vermutlich viel Fantasie brauchen, um euch vorzustellen, was das eigentlich sein soll. Aber wir hatten ja nichts damals, wie Gunnar immer sagt.
So ist es.
Also das war State of the Art, zu Hause solche Spiele spielen zu können, und die Fantasie hat den Rest erledigt.
Das Adventure ist auch aus einem anderen Grund noch interessant und historisch bedeutsam. Das teilt sich nämlich die Engine und die Technologie mit einem anderen Spiel, Superman, das sogar noch vorher rauskommt, 1979. Und Superman ist deswegen interessant, naja, aus mehreren Gründen sogar. Erstens, weil es auf einer Lizenz basiert, nicht auf dem Film, der 78 rauskam, aber auf dem Comic. Und damit ist es das allererste Spiel auf Basis von so einer Franchise-Lizenz. Heute selbstverständlich, klar, aber damals war das eben noch neu, dass man sich eine Comic-Lizenz hernimmt und auf der Basis ein Spiel raushaut. Und das Spiel selbst, das dabei rausgekommen ist, ist auch noch relativ gut gelungen, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Insbesondere in den 80ern und 90ern gibt es ja ganz grauenhafte Lizenzumsetzungen. Aber dieses Superman ist wirklich toll, und das ist das erste oder zumindest wahrscheinlich das erste Multiscreen, ist ein Fachbegriff, längst etabliert, Multiscreen-Spiel auf dem VCS. Da gibt's also größere Levels, die ich erkunden kann als Superman, nicht nur einen einzelnen Bildschirm. Und das nimmt also diese offene Welt dem Adventure vorweg. Und das kann man auch durchspielen. Auch eins der ganz wenigen und frühen Spiele, die ein echtes Ende haben, die eine ganze Kampagne oder eine Geschichte erzählen.
Also es werden im Laufe der Jahre auf dem VCS Spiele veröffentlicht, Dinge umgesetzt, von denen man nicht für möglich gehalten hätte, gerade am Anfang, dass sie umsetzbar sind auf dieser limitierten Hardware, wie wir das geschildert haben. Wir haben ja zum Beispiel am Anfang erzählt, dass Rennspiele in dieser Ära aus der Vogelperspektive gezeigt wurden und da kleine Autos dann da im Kreis gefahren sind. Aber in den Spielhallen gibt es dann ja schon bald die Rennspiele aus der dritten Person, wo ein Auto in die Tiefe des Raumes rast. Und sowas gibt es auf dem VCS dann auch. Pole Position zum Beispiel ist schon so ein Spiel. Das gibt es dann auch noch in ausgeprägteren Varianten. 1990, also sehr, sehr spät, in eigentlich schon nach der offiziellen Lebenszeit des VCS, erscheint Fatal Run auf einem 32 Kilobyte Modul. Das ist das Größte, was jemals erschienen ist. Da ist es dann wirklich ausgereizt. Das hat dann also ein schönes Geschwindigkeitsgefühl. Das hat Tag-Nacht-Wechsel, verschiedene Streckendesigns und so. Auf dieser kruden Hardware des VCS ist das doch einigermaßen beeindruckend. Aber fast noch mehr beeindruckt mich, dass schon 1979 Videochess erschienen ist.
Ja.
Ein vollwertiges Schachprogramm für den VCS mit lesbarer Darstellung und den ganzen Schachregeln, sogar mit Rochade-Regeln und Schlagen en passant, also schon Spezialregeln, die viele Schachspiele zu dieser Zeit einfach ignorieren, weil sie zu kompliziert sind, ist hier alles mit drin. Das ist also doch ein kleines Wunderwerk, finde ich. Der Preis ist natürlich, dass das VCS dann da aber im Zweifel auch Minuten oder sogar stundenlang rechnet, bis es einen Zug macht.
Ganz genau. Es gibt 8 Schwierigkeitsstufen und in der niedrigsten rechnet das Videochess nur ein paar Sekunden an einem Zug, spielt trotzdem recht manierlich, also wesentlich besser als das ZX81 Schachprogramm, über das Gunnar und ich gelästert habe und gegen das ich verloren habe, weil ich die Figuren verwechselt habe. Das kann hier nicht passieren, weil die einigermaßen klar dargestellt werden. Sie werden aber nur dargestellt, wenn man am Zug ist. Während das Videochess seinen eigenen Zug überlegt, kann es nicht gleichzeitig noch das Schachbrett darstellen. Dann zeigt es einfach nur einen einfarbigen Bildschirm. Und 10 Stunden pro Zug in der allerhöchsten Stufe, das ist ein Wert, der aus der Anleitung stammt. Das ist aber nur ein Näherungswert. Das können auch mal 5 Stunden sein. Es können aber auch 30 Stunden sein. Und Christian, das weiß ich nicht etwa, weil ich ein Let's Play geguckt hätte in Echtzeit. Das wäre recht langweilig geworden. Sondern weil ich es ausprobiert habe. Tatsächlich probiere ich es immer noch aus. Denn meine erste und bislang einzige Partie Videochess gegen das VCS läuft noch. Ich habe sie vor 2,5 Wochen begonnen.
Wow.
Und seitdem läuft die Konsole durch und zweimal am Tag schalte ich den Fernseher ein und gucke, ob die Konsole gezogen hat. Das kostet nicht allzu viel Strom. Die Konsole nimmt ja nur so ungefähr 9 Watt auf und sie ist auch komplett lautlos. Da bewegt sich ja auch nichts, kein Lüfter und nichts. In der Hinsicht ist sie also recht modern. Das ist also kein Problem, die Tag und Nacht laufen zu lassen. Und bislang ist sie auch nicht abgestürzt.
Aber das heißt, sie hat dich auch noch nicht geschlagen. Ich würde jetzt erwarten, dass bei 30 Stunden Rechenzeit du aber dann sowas von weggefegt wirst.
Habe ich auch gedacht. Ich wollte gerade die Spielstärke loben, aber so gesehen, weil sie mich immer noch nicht geschlagen hat, kann es nicht allzu gut sein. Aber auch diese 30 Stunden sind noch nicht das Ende der Fahnenstange. Denn, keine Übertreibung, der letzte Zug, den das Spiel gemacht hat, vor wenigen Stunden erst, während wir hier dies aufnehmen, daran hat es 100 Stunden gerechnet. 4 Tage und Nächte und ein paar Stunden obendrauf habe ich auf einen Zug gewartet. Und ich dachte zwischendurch schon, die Konsole wäre abgestürzt, aber ist sie nicht. Es kam tatsächlich noch ein Zug.
Ja, das war dann aber der Jahrhundertzug. Du solltest das auf jeden Fall notieren, dieses Spiel. Das ist für die Geschichtsbücher, glaube ich.
Das ist nicht so einfach. Das Spiel selbst schreibt ja die einzelnen Züge nicht mit.
Ja, dann kriegst du es aus dem Gedächtnis noch zusammen. Das sind in der Notation viele, jeder einzelne Zug des VCS hat da 2 Ausrufezeichen dahinter für einen spektakulär guten Zug.
Ja, schauen wir mal. Ich weiß ja nicht, wie es ausgeht. Vielleicht gewinne ich noch, vielleicht auch nicht. Ich werde das mal auf Discord irgendwann eines Tages erzählen, ob ich gewonnen habe oder nicht. Jetzt kann ich es noch nicht sagen.
Also, wenn du das Let's Play dazu rausbringen würdest, ich glaube, das, ich weiß nicht, ob es jemand schauen würde, aber kurios wäre es auf jeden Fall. 100 Stunden blauer Bildschirm oder welche Farbe das VCS dann auch immer ausgibt.
Die Farbe wechselt. Daran wechselt? Sieht man auch, dass es nicht abgestürzt ist.
Okay, sehr spektakulär. Naja, wir könnten hier noch stundenlang, glaube ich, über Spiele reden. Vielleicht gucken wir uns bei Stay Forever auch mal in Zukunft noch das ein oder andere VCS-Spiel raus. Eins möchte ich noch schnell erwähnen, weil es auch historisch relevant ist. Und zwar 1981 erschien Pelés Soccer. Ein Fußballspiel, das eigentlich im Vorjahr schon mal rausgebracht wurde von Atari als Championship Soccer. Ja, war halt ein Fußballspiel, hat damals jetzt niemand vom Hocker gehauen. Aber dann wird es eben nochmal veröffentlicht im Jahr darauf. Und zwar mit Pelés Namen. Pelé, ja, dieser berühmte Fußballspieler aus Brasilien. Und das ist der erste Fall, in dem eine Lizenz zu einem Computerspiel nicht entweder von einem Film oder von einem Spielhallenspiel stammt, sondern von einer Persönlichkeit. Die erste Persönlichkeit, die ihren Namen für ein Videospiel hergegeben hat, war Pelé.
Was heute bei Sportspielen ja selbstverständlich ist. Du kannst ja eigentlich kein Fußballspiel mehr ohne irgendeinen großen Namen und ohne bekannte Persönlichkeit auf dem Cover rausbringen. Aber das war damals neu. Das Spiel selbst, das kann man vergessen.
Der arme Pelé.
Da hat jede Mannschaft 3 Spieler nur. Und die bewegen sich auch alle synchron. Du kannst nicht einzelne Spieler da ausscheren lassen. Die bewegen sich immer in Formation.
Okay, also viele, viele Spiele erschienen, viele 100 Spiele im Laufe der Jahre. Kein Wunder bei so einer populären Konsole.
Über 500 sind es.
Über 500, sehr ordentlich. Aber eine machbare Sammlung, würde ich sagen, wenn man jetzt das sammeln wollen würde. Aber auch die Konsole selbst ist durch mehrere Revisionen gegangen. Im Laufe ihrer 14 Jahre, wo sie offiziell auf dem Markt war, sind am Ende ungefähr 30 Millionen Stück verkauft. Auch das ist, ich meine, das schaffen teilweise moderne Konsolen nicht, diese Größenordnung. Auch die 8 Millionen, die Pac-Man zum Beispiel verkauft hat, da würden heute noch Spieler davon träumen, so viel zu verkaufen. Also schon vor 40 Jahren wurden da Größenordnungen erreicht, die heute noch ein guter Erfolg wären auf dem Markt. Und wie gesagt, die Konsole erschien 1977. Die erste Überarbeitung kommt schon 1978. Da wird es einfach nur ein bisschen leichter, die Konsole. Eine größere, augenfälligere Überarbeitung dann 1980. Da verschwinden nämlich 2 von den Kippschaltern. Das hatten wir vorhin schon erzählt. Die Schwierigkeitsgradschalter, die wandern dann an die Rückseite der Konsole. Und 1982... Da wird das VCS umbenannt, wir haben es schon erzählt, und heißt fortan 2600, damit es neben dem Nachfolger Atari 5200 steht. Das heißt übrigens 5200, weil das nämlich einfach 2600 mal 2 ist und das 5200 ist doppelt so stark wie das 2600. Das ist also die Marketingüberlegung dahinter. Und nach außen hin, also das 2600 hat zwar einen anderen Namen, innen drin ist aber das gleiche, also es gab da keine interne Veränderung oder Verbesserung. Die Platinen sind teilweise andere, also die Art und Weise, wie das aufgebaut wurde, ist ein bisschen anders, aber es hat sich an der grundsätzlichen Hardware, der Technik da drin nichts geändert. Aber das Gehäuse wird noch insofern anders, als die Holzoptik dann verschwindet. Das war offensichtlich zu 70s für das Jahr 1982. Jetzt ist die Konsole vollständig schwarz. Ja, und dann haben wir noch als deutlichste optische Änderung dann das von uns ganz am Anfang schon angesprochene Junior-Modell, das 1986 rauskommt. Also da ist die Konsole schon 9 Jahre alt. In dieser Iteration wird sie immer noch mal 6 Jahre lang gebaut und verkauft werden. Also auch das erweist sich als sehr nachhaltig. Und da ist jetzt der berühmte Atari-Farbstreifen drauf. Dieser Regenbogenverlauf von Rot nach Blau. Aber vor allen Dingen ist die Toblerone weg.
Oh ja.
Das Gehäuse ist jetzt oben flach und man steckt jetzt das Modul flach ein. Es gibt auch keine Kippschalter mehr, sondern es gibt so Plastikschiebeschalter. Ja, also es sieht anders aus und vor allen Dingen ist die Konsole in dieser Iteration jetzt auch nochmal deutlich günstiger. 1977 hat sie ja fast $200 gekostet. Inzwischen ist es nur noch ein Viertel des Preises. $50 muss man dafür zahlen.
Es ist dann auch ganz klar das Einsteigermodell. Parallel veröffentlicht Atari dann ja die 7800er Konsole, also einen Nachfolger für das 5200. Und die kostet dann entsprechend mehr. Wer sich das nicht leisten kann oder will, der kauft eben nochmal das alte Modell für $50. Ich finde aber, das allererste Modell ist das schönste.
Findest du?
Ja, das schreit 70er Jahre, aber ich finde diese Holzoptik eigentlich ganz nett.
Nee, ich finde das Hässlichste. Ich finde das
Die
schwarze Variante noch schöner, aber am besten ist tatsächlich das Junior. Ich finde diesen Farbstreifen, der ist unverwüstlich.
Aber Christian, Kippschalter, wie cool sind denn bitte Kippschalter?
Ja, okay, ja, das ist ein guter Punkt. Das sind ja auch noch Metallkippschalter, das ist schon sehr cool, das stimmt.
Ja. Du sagtest schon, es gibt einige Nachfolger. Das 5200 ist eine Konsole, die 1982 rauskommt. Das Ding ist nicht gut gelungen. Es hat miese Controller, es hat diverse technische Probleme und es kommt natürlich der Videospielmarkt-Crash von 83 dazwischen. Dem fällt das Gerät zum Opfer und es wird recht schnell wieder eingestellt. 84 kommt dann die besagte 7800-Konsole, wird aber auch kurz danach wieder eingestellt, weil Atari in der Zwischenzeit übernommen wurde vom ehemaligen Commodore-Chef und Commodore-Gründer Jack Tramiel. Der hat an Videospielen überhaupt kein Interesse, deswegen stellt er das Modell 7800 gleich wieder ein. Aber 86 wird es dann nochmal wieder veröffentlicht, weil er gemerkt hat, oh, Videospiele sind ja vielleicht doch ein Markt, auf dem man Geld verdienen kann. Das hat das Nintendo NES bewirkt und bewiesen. Und dann kommt das 7800 zurück, eben parallel zum Junior-Modell im gleichen Design. Aber der eigentliche Nachfolger ist weder das 5200 noch das 7800, sondern was völlig anderes. Eine ganz andere Geräteklasse. Ein Computer. Und die Arbeit an diesem eigentlichen Nachfolger beginnt direkt nach der Fertigstellung von Stella, also nach der Fertigstellung des VCS. Noch bevor das Gerät auf den Markt kommt, machen sich Joe DeCure und die anderen an die Arbeit und stehen jetzt vor der großen Frage, was machen wir jetzt? Bringen wir eine neue Spielkonsole oder bringen wir einen Heimcomputer raus, mit dem man auch gut spielen kann? Denn das ist gerade der Hype. Und sie machen tatsächlich beides. Sie machen einen Heimcomputer, mit dem man richtig arbeiten kann, der aber auch wie eine Konsole funktioniert, mit eigenen Joystick-Anschlüssen, die gleichen wie beim 2600, und mit einem Modulschacht. Und das ist der Atari 400 respektive Atari 800, der 1979 auf den Markt kommt. Der hat allerdings ein Problem, obwohl die Technik sehr ähnlich ist. Da ist auch dieser MOS Technology 6502, also die nicht abgespeckte Variante des Prozessors drin, und eine Weiterentwicklung des TIA-Grafikchips. Trotz dieser Ähnlichkeiten ist er nicht kompatibel zum VCS, kann nicht die gleichen Spiele abspielen. Das gleiche, was schon das Problem beim Atari 5200 ist, das kann nämlich auch nicht die VCS-Spiele abspielen. Das ist ein echter Fehler. Aber die Computer sind natürlich trotzdem gelungen, abgesehen von der Tastatur vom Atari 400. Aber das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
Ja, das ist auch ein sehr gutes Thema für einen anderen Podcast. Da freue ich mich dann auch schon drauf. Aber was Atari natürlich auch in die Quere kommt, ist der schon angesprochene Videogame Crash. Diesmal der bekanntere, der aus dem Jahr 1983. Der kündigt sich im Weihnachtsgeschäft 1982 schon an. Auch bei Atari und Warner kündigt sich das schon an. Denn das läuft viel schlechter als das noch im Vorjahr, als das Weihnachtsgeschäft 1981. Eigentlich hatte man erwartet, dass hier auch wieder sich der Umsatz verdoppelt, wie das in jedem Jahr bisher der Fall war. Also in jedem Jahr hat Atari doppelt so viel Umsatz gemacht wie im Vorjahr. Und dann sind das 1982 nur 10-15%. Kein Verlust, aber geringeres Wachstum. Und der Grund dafür sind die schlechten Verkäufe von den Atari-Spielmodulen. Der Grund für die schlechten Verkäufe von den Spielmodulen ist, dass der Markt übersättigt ist. Mal wieder wie bei den Pong-Konsolen. Und der Grund dafür ist ausgerechnet das Activision-Modell. Die Tatsache, dass sich durch den Third-Party-Hersteller Activision auf einmal die Möglichkeit eröffnet hat, für andere Hersteller Module für das VCS zu veröffentlichen. Und das machen auch viele. Und es kommen auch noch andere Spielekonsolen auf den Markt, oft auch ziemlich billige und schlechte. Und dieses Konglomerat führt dazu, dass der Markt wieder voll ist mit Schrott. Sowohl Schrott fürs VCS als auch Schrott für andere Schrottgeräte. Und Atari tut da leider auch ihres dazu, um da Öl ins Feuer zu gießen. Die bringen nämlich auch genügend Schrott raus. Das berühmteste Beispiel davon ist natürlich E.T., das Lizenzspiel zum Film von Steven Spielberg. Das hat sich Atari eine Menge Geld kosten lassen, 20 Millionen US-Dollar für die Lizenz, aber für Atari war das sowas wie die Lizenz zum Gelddrucken, aber leider war das Weihnachtsgeschäft 81 da schon nah und es musste innerhalb von wenigen Wochen ein Spiel programmiert werden, also ein Himmelfahrtskommando, und dann wird das Spiel, das dann rauskommt, das sieht auch entsprechend aus, also es ist ein grausames Ding. Wir haben E.T. vorhin auf Platz 7 der bestverkauften Spiele gehört, da sieht man mal, wie stark der Name war, wie stark die Lizenz war und wie populär dieser Film. Aber die Leute, die E.T. gekauft haben, da kannst du dir mal vorstellen, wie frustriert die hinterher waren, weil die haben ja wirklich Quark in Spieleform bekommen. Man kann das drehen und wenden, wie man es will, das ist kein gutes Spiel. So war es eine große Enttäuschung für viele Konsumenten, die sich dann sukzessive abwenden vom VCS. Auch viele schon produzierte, ausgelieferte Module kommen dann auf einmal wieder zurück vom Handel, werden nicht verkauft. Da gibt es ja auch diese berühmte Geschichte, dass in einer Mülldeponie in New Mexico mehrere hunderttausend unverkaufte Atari-Module verscharrt werden. Also nicht nur E.T., sondern auch andere, die einfach Atari in dieser Zeit nicht mehr an den Mann bringt. Und das alles ist also eingebettet in diesen Videogame-Crash, der nicht nur Atari trifft, sondern alle Hersteller. Aber wir haben ja vorhin schon gesagt, Atari ist der dominante Hersteller im US-Markt in dieser Zeit. Diesen Videogame-Crash kennen wir in Deutschland nicht so stark, weil der uns nicht in dem Maße betroffen hat. Das war schon eher ein US-amerikanisches Phänomen, aber dort natürlich ein gewaltiges. Und vor allen Dingen der Marktführer wurde davon ordentlich gebeutelt. Also wo es noch diese Traumgewinne gab bis zum Jahr 1982, da werden das dann auf einmal Verluste in den folgenden Jahren. 1983 hat Atari, also die Sparte Atari innerhalb des Konzerns Warner, dann auf einmal eine halbe Milliarde US-Dollar Verlust angehäuft.
Wow.
Und 1984, im Jahr darauf, da sind es 400 Millionen Dollar in einem einzigen Quartal, in einem Viertel des Jahres.
Ja.
Ja, also das ist dramatisch. Es wird auch geschätzt, dass der Gesamtmarkt für Videospiele in diesem Jahr im Zug des Crashes, also 83, 84, von ungefähr 3 Milliarden Dollar auf 100 Millionen Dollar zusammenschnurrt. Also da kann man sich vorstellen, was für eine dramatische Marktveränderung das war. Und Crash ist dafür einfach das einzige richtige Wort. Von einem Jahr aufs andere mehr oder weniger ist dieser Markt tot.
Ja, das ist vernichtend. Insbesondere in den USA, wie du schon gesagt hast, in anderen Märkten ist das nicht ganz so schlimm oder wirkt sich anders oder später aus. Es ist gleichzeitig auch einfach eine Verlagerung des Spielens von der Konsole hin zum Computer. Zumindest in Europa ist das recht deutlich. Das heißt, das Medium Videospiel ist da nicht tot, aber es wird eben anders angewandt oder es findet auf anderen Plattformen statt. Und dann wird der Markt ja auch wiederbelebt durch das NES in den USA. Aber noch kurz zur Ehrenrettung von E.T. So schlimm finde ich es jetzt auch. Es wird ja oft und gerne als das schlimmste Spiel aller Zeiten verschrien, aber also da habe ich im Play Store wesentlich Schlimmeres gesehen.
Das stimmt, das ist es nicht. Nee.
Und zumindest ist es ambitioniert und es ist ein Multiscreen-Spiel. Fachbegriff. Also ich finde, da gibt es durchaus Schlimmeres. Die Spiele sind so wahnsinnig derivativ, die da rauskommen zu dieser Zeit. Mir ist das in der Vorbereitung beim Ausprobieren von verschiedenen Spielen mehrfach passiert, dass ich wahllos irgendein VCS-Spiel gestartet habe und nach 5 Sekunden war mir klar, alles klar, ich sehe hier, was für eine Art von Spiel das ist. Monoscreen, ja, kenne ich, verstehe ich, brauche ich nicht. Nächstes, in den allermeisten Fällen irgendeine Variante von Space Invaders. Also ich bin am unteren Bildschirmrand, muss mich von links nach rechts und zurück bewegen und irgendwas abballern oder was ausweichen oder was auffangen. Und das ist alles. Das Spiel verändert sich von da an nicht mehr. Das heißt, ich habe wirklich auf den ersten Blick alles gesehen, was dieses Spiel mir zu bieten hat. Und das ist einfach zu wenig. Und wenn man dieses Space Invaders Prinzip 5 Jahre nach der Veröffentlichung des Original Space Invaders in den Arcades immer und immer wieder spielen muss und dann auch noch in schlecht umgesetzt, dann kann ich schon verstehen, dass man die Lust verliert. Nicht nur an diesem einen Spiel, sondern am Medium insgesamt. Und dass man sich lieber anderen Dingen zuwendet.
Anderen Dingen zu wenden ist das Stichwort. Die Geschichte von Atari nimmt jetzt hier die nächste Wendung. Warner möchte es abstoßen, sieht das Videospielgeschäft im Sterben und Atari landet bei Jack Tramiel, dem Unternehmer, der Commodore groß gemacht hat, der dann aber dort rausgeworfen wurde und jetzt übernimmt er also Atari und zwar für 240 Millionen US-Dollar. Die Firma, die mal Milliarden umgesetzt hat in ihren besten Zeiten, ist jetzt also nur noch dieses Geld wert. Das ist schon traurig. Es ist aber auch nur das Heimkonsolen-Computergeschäft, die Arcade-Sparte, die bleibt bei Warner. Also Atari wird aufgesplittet. Mag auch daran liegen, dass der Jack Tramiel an Arcade-Spielen nicht interessiert ist. Um ehrlich zu sein, ist er an Heimkonsolen auch nicht interessiert. Ihn interessieren Computer. Deswegen ist das nächste, was Atari dann unter seiner Ägide macht, ist ja der Atari ST. Ja, die weitere Geschichte von Atari, die brauchen wir an dieser Stelle nicht erzählen. Genauso auch die Arcade-Sparte, die überlebt noch eine Weile, die geht dann in Midway Games auf später. Also diese ganzen Stränge könnte man noch ein bisschen erzählen. Ist auch eine spannende Geschichte, aber das ist was für einen anderen Zeitpunkt.
Ja, Atari existiert ja heute noch, aber das ist wirklich nur noch der Name. Das hat mit dem Original Atari wirklich gar nichts mehr zu tun.
Obwohl sie ja ein VCS im Programm haben.
Stimmt. Atari hat nämlich das VCS wiederveröffentlicht oder zumindest ein Gerät mit dem Originalnamen VCS, der ja auch viel cooler ist als der Name 2600. Das ist ein Linux-PC im Gewand einer modernen Interpretation des VCS-Designs inklusive Holzdekor. Der kam 2021 auf den Markt für mindestens 300 US-Dollar ohne Controller zu dem Preis. Und damit kann man einige neuere Spiele spielen, aber auch vorinstallierte Klassiker und darunter sehr viele vom 2600. Ob man dafür jetzt so viel Geld ausgeben muss? Ich habe auch Joe DeCure danach gefragt, was er darüber denke. Und er sagte, er denke gar nicht darüber nach. Und ich stimme ihm zu, das braucht die Welt nicht unbedingt.
An mir ist das ziemlich vorbeigegangen, aber ich würde auf keinen Fall 300 US-Dollar ausgeben, um VCS-Spiele spielen zu können. Also bei aller Liebe, das ist es nicht wert.
Nee, man kann auch weniger ausgeben, um VCS-Spiele spielen zu können. Man braucht diese extra Konsole nicht. Man kann auch eine von den diversen Flashback-Konsolen kaufen. Das sind Mini-Konsolen. Das hat Atari oder der Lizenznehmer Ad Games schon gemacht, bevor es cool war, bevor Nintendo sowas gemacht hat und Sega. Die haben schon 2004 die erste Mini-Konsole rausgebracht und da sind auch diverse Spiele vorinstalliert, die man am Fernseher spielen kann. Und das kostet wesentlich weniger als diese Neuauflage der VCS-Konsole. Das macht auch durchaus Spaß für eine Weile. Wenn man noch weniger Geld ausgeben will, dann kann man auch einfach eine der diversen Spielesammlungen kaufen für alle Plattformen, die man sich vorstellen kann. Egal, ob das eine Xbox ist oder eine PlayStation, eine Switch oder Steam auf dem PC. Überall gibt es Sammlungen von diesen Atari-Klassikern. Nicht nur vom 2600, auch von den anderen Konsolen oder direkt aus den Arcades. 100 Spiele gibt es da zum Beispiel in der Sammlung Atari Vault auf Steam für ein paar Euro. Das ist, glaube ich, der bequemste und günstigste Weg, um die alten Spiele nochmal zu erleben, wenn man das denn will.
Ja, wenn man das denn will, und das muss man ehrlich gesagt nicht. Bei aller Liebe zum VCS, aber wenn man damit nicht aufgewachsen ist, sondern jetzt nochmal diese Erfahrung sucht, das ist eine eher akademische Auseinandersetzung, denn die meisten von diesen Spielen sind krude und oft auch einfach langweilig, um ehrlich zu sein. Das stammt schon aus einer Ära, wo diese Art von Spielerfahrung per se faszinierend und neu war. Aber wir sind doch sehr viel weiter heutzutage und es gibt wenige Spiele aus dieser Ära, die heute noch tragfähig sind. Also wenn man sich was anschauen möchte, dann sollte es sowas wie ein River Raid oder ein Pitfall sein, würde ich sagen.
Man kann sich natürlich leicht darüber lustig machen, dass Atari so verzweifelt ist offensichtlich, dass sie immer und immer wieder versuchen, uns 40 oder bald 50 Jahre alte Spiele zu verkaufen. Aber ich finde es eigentlich ganz gut, dass Atari so daran gelegen ist, dieses Erbe zu bewahren. Das ist ja immerhin ein Kulturgut. Und anders als bei Gemälden oder Filmen reicht es ja nicht, die irgendwo ins Museum zu stellen. Spiele müssen ja spielbar sein, um erlebbar zu sein und um am Leben erhalten zu werden. Und deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass Atari für jede neue Konsolengeneration, angefangen bei der PlayStation 1 bis hin zur PlayStation 5, all diese ganzen Spiele nochmal rausbringt, weil es einfach die Spiele zugänglich macht. Wie oft habt ihr bei Stay Forever das Problem, Gunnar und du, dass ihr alte Spiele nicht mehr legal beziehen könnt?
Das stimmt. Also unter diesem Gesichtspunkt, so als zeitgeschichtliche Artefakte, Dokumente, ist es sehr gut, dass sie heutzutage noch zugänglich sind. Ja, Henna, damit sind wir am Ende unserer Erzählung über das VCS, aber lass uns noch ein abschließendes Urteil fällen. Was verdanken wir denn dieser ersten super erfolgreichen weltweiten großen Konsole?
Sehr vieles. Dass das Medium Videospiel überhaupt etabliert wurde. Sie waren natürlich nicht die ersten, die eine Heimkonsole rausgebracht haben, das haben wir ja schon dargelegt. Aber es war die erste richtig populäre und gesellschaftlich relevante und wirtschaftlich relevante Konsole. Und das hat dem ganzen Medium Videospiel oder der Kunstform Videospiel doch Auftrieb gegeben.
Ich glaube auch, dass es für viele Menschen die erste Annäherung zum Videospiel überhaupt war. Und durchaus auch durch die Art und Weise, wie das VCS gedacht, gebaut und vermarktet wurde, als diese Familienkonsole. Und als solches hat es ja durchaus auch funktioniert. Auch wenn jetzt zumindest in meiner Umgebung, in meinem Freundeskreis, da immer die Kids davor saßen. Das halt schon immer noch in dieser Spielzeugkiste war. Aber es war zumindest etwas Ungefährliches. Es war was, was man problemlos sich in den Haushalt holen konnte. Und wo man also als jeder Mensch jeden Alters mitbekommen konnte, dass dieses Spielen, dieses digitale Spielen faszinierend war. Da haben viele Leute das erste Mal Blut geleckt.
Und etwas, was gerne übersehen wird, denke ich, weil wir das VCS nun mal nur als Videospielkonsole sehen, aber das bringt den Massen die Computertechnik nahe. Denn es ist ja technisch ein Computer, auch wenn ich ihn selber als Nutzer nicht programmieren kann. Trotzdem steckt da drin ja nun mal eine programmierbare Technik, steckt ein richtiger Mikroprozessor. Und den Menschen ein bisschen die Angst, die Berührungsangst vor dieser neuen Technik zu nehmen und sie sanft ranzuführen an die Informationstechnik, das ist auch ein Verdienst des VCS, denke ich. Der Computer steckt ja nicht nur im Namen, das ist ja nun mal auch einer da drin. Und wenn man 1977 von Computern gesprochen hat, dann hatten die meisten wahrscheinlich riesige Großrechenanlagen vor Augen gehabt. Nicht ein kleines, freundliches Gerät, das ich mir zu Hause an den Fernseher anschließen kann. Das hat, denke ich, eine ganze Menge beigetragen, gemeinsam mit den billigen Heimcomputern, die dann kamen, zur Demokratisierung dieser Technik, dieser Informationstechnologie.
Das ist ein guter Punkt. Wenn wir uns die Spielebranche heutzutage angucken, dann muss man auch feststellen, dass das dominante Prinzip, nämlich des unabhängigen Spiele-Publishers, der nicht gleichzeitig auch Hardware herstellt, auf die Ära des VCS zurückgeht, nämlich auf Activision. Das hatten wir ja vorhin beschrieben, das war die Geburtsstunde. Das war neu damals, dass man Spiele machen kann, ohne gleichzeitig auch die zugehörige Hardware, sei es als Arcade-Gerät oder eben als Heimkonsole, herstellen zu müssen. Und gleichzeitig etabliert sich aber auch das Modell der lizenzpflichtigen Spiele. Also das heißt, der Hersteller der Hardware wiederum, der bekommt von diesen unabhängigen Herstellern eine Lizenzgebühr. Und das beginnt alles in der Ära des VCS.
Außerdem hat uns das VCS andere Dinge beschert, die wir schon genannt haben. Den ersten System Seller oder das Prinzip der Killer-Applikation. Das erste Lizenzspiel, also konkret Lizenz eines bestehenden Franchises, aber auch Lizenz eines bestehenden Spiels von einer anderen Plattform, also konkret aus den Spielhallen. All das hat das VCS ja zum allerersten Mal gemacht.
Und es hat uns natürlich viele Spiele beschert. Und auch wenn die, wie gesagt, häufig derivativ waren, so waren doch auch einige originelle dabei. Und es waren vor allem dann immer originelle Spiele, wenn sie sich mit der Hardware des Systems auseinandergesetzt haben. Also um nochmal zu Pitfall zum Beispiel zu kommen. Pitfall ist ein Spiel, das ist entstanden aus der Frage, was kann ich denn rausholen aus dem VCS? Also nicht aus der Frage, ich habe hier Spiel XY auf der Arcade, wie setze ich das hier irgendwie im VCS um? Sondern hier stand die Beschäftigung mit der zur Verfügung stehenden Technik im Mittelpunkt. Und auch das ist was, was wir später immer wieder sehen werden, vor allen Dingen bei Heimcomputern an. Die Frage, ich habe hier einen Amiga, der kann tolle Sachen bei Technik und Sound. Was kann ich denn damit machen? Diese zentrale Fragestellung, die dann hervorragende Spieler in den 90ern, also späten 80ern, 90ern hervorbringt auf Heimcomputern, auch die nimmt ihren Anfang in größerem Stil hier auf dem VCS.
Ich habe noch eine persönliche Einschätzung zum VCS, denn für mich verkörpert das VCS oder das 2600 mit seinen Spielen, mit den besseren Spielen zumindest, die Essenz dessen, was ein Spiel überhaupt bieten muss, um richtig Spaß zu machen. Nicht nur damals, sondern auch 40 Jahre später noch. Nur weil ein Spiel alt ist und technisch simpel, heißt es ja nicht, dass es keinen Spaß machen kann. Wir spielen ja auch immer noch Brettspiele, die ein paar Jahrtausende alt sind, die auch immer noch Freude machen. Aber um Freude zu machen, braucht ein Spiel doch eine gewisse Mindestspieltiefe, einen gewissen Grad an Komplexität, an Spielmechanik. Ich meine, wir können uns gegenseitig einen Ball zuwerfen und zählen, wer ihn häufiger fängt. Das ist auch ein vollwertiges Spiel, ein Geschicklichkeitsspiel, aber das unterhält für maximal 30 Sekunden. Und das gilt auch für ganz viele der frühen Spiele, wie sie auf der Odyssey zum Beispiel erschienen sind. Die machen vielleicht für 2 Minuten Spaß und sind dann allenfalls noch technisch interessant. Aber die machen nicht dauerhaft abendfüllend oder sogar wochenlang, monatelang Spaß. Das schafft zum ersten Mal abseits der Arcades natürlich und abseits der frühen Heimcomputer das VCS. Dauerhaft motivierende Spiele. Das VCS bringt mit seinen Spielen die dafür nötige Spieltiefe und Abwechslung mit. Da kann ich wählen zwischen unterschiedlichen taktischen Herangehensweisen. Ich kann Risiken abwägen, Ressourcen managen, Gegnerverhalten antizipieren. All das kann ich bei einem simplen Geschicklichkeitsspiel nicht. Das geht bei Donkey Bus nicht und das geht auch bei den Odyssey-Spielen nicht. Aber bei einem Miss Pac-Man oder bei einem Defender, bei einem Video Chess auf dem VCS geht das. Das ist also das erste Mal, dass Videospiele Spaß machen.
Zu Hause zumindest.
Ja.
Ja, und dann zu guter Letzt haben wir auch noch die ökonomische Perspektive. Es ist natürlich auch das erste große Beispiel dafür, dass Spiele ein Massenphänomen sind, ein Massenmarkt sind, dass hier also Millionen von Leuten bereit sind, spielen zu gehen und Geld dafür auszugeben. Ich meine, in der Arcade sehen wir das natürlich auch schon zu diesem Zeitpunkt, aber halt hier dann vor allen Dingen auch zu Hause, wo das Gerät steht und Leute wieder und wieder neue Spiele dazu kaufen. Und damit trägt Atari mit dem VCS also auch damit bei, dass sich hier eine neue Unterhaltungsindustrie etabliert. Eine, die ernst genommen wird und auf Augenhöhe mit anderen Medien- und Unterhaltungsindustrien ist. Und auch wenn dann der Crash das erstmal kurzzeitig wieder zunichte macht, man hat das Potenzial gesehen. Der Geist ist aus der Flasche und der wird sich auch nicht wieder einfangen lassen, wie wir festgestellt haben.
So ist es. Und das, lieber Christian, ist doch ein schönes Schlusswort.
Finde ich auch. Jetzt muss ich feststellen, dass ich doch viel mehr VCS gesagt habe als 2600.
Das kannst du in der Überarbeitung.
Ja, genau. Das wird jetzt im Schnitt alles geändert. Da wird jetzt überall 2600 reingeschnitten, so dass es immer falsch klingt, wenn ich das sage.
Ja, wird die Folge aber wesentlich länger.
Was muss, das muss, ne? Naja, gut. Also vermutlich hat sich jetzt einfach im Gespräch doch durchgesetzt, dass VCS der bessere Name ist. Haben wir das doch ein für alle Mal geklärt.
Genau. Nächstes Mal, wenn wir über eine Atari-Konsole sprechen, kommen wir aber wahrscheinlich nicht drum rum, die ganze Zahl auszusprechen, denn das wird ja wahrscheinlich dann die 5200 sein oder die 7800 oder die Jaguar, dann kommen wir doch wieder drum rum.
Das sind alles Themen für ein anderes Mal. Wir haben noch viel vor uns. An der Stelle erstmal ganz herzlichen Dank an euch fürs Zuhören, aber vor allen Dingen auch vielen, vielen Dank an dich, Henna, für die wie immer super gründliche Vorbereitung dieser Folge und für das sehr schöne Gespräch.
Ich danke dir auch vielmals, war eine große Freude. Es wird noch über viele Spiele zu reden sein, die auf dem VCS erschienen sind. Das kannst du dann aber mit Gunnar machen oder mit Fabian.
Ja.
Okay. Und ja, ich muss jetzt zurück zu meiner Schachpartie.
Halte uns bitte über den Newsletter oder andere Kanäle auf dem Laufenden, wie das am Ende ausgegangen ist.
Ich bin selbst sehr gespannt.
Ich auch.
Bis dahin.
Tschüss.